Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Morgen, Tobi.
Guten Morgen, Thomas. Ja, da sind wir wieder. Zuverlässig oder pünktlich wie die Maurer, hätte ich bald gesagt.
Ja, fast. Also wobei, heute mit dem Glockenschlag, also.
Nein, ich meine ja auch, unser Senderhythmus ist ja wieder da, dass wir sonntags samstags aufnehmen, genau.
Ja.
Und das ist auch gut so, dass wir das heute Morgen machen, damit ich mich seelisch auf die letzte Thomas Gottschalk-Sendung heute Abend vorbereiten kann.
What? Ist das heute?
Heute ist, Wetten, dass das letzte, angeblich das letzte Mal, ja, man weiß es ja nicht.
Na, okay, ich würde da seine Aussage schon, vertrauen, aber ich würde das schon für bare Münze nehmen, dass, wie gesagt, das jetzt die letzte Sendung ist. Er ist nicht mehr der Jüngste. So eine Sendung geht auch nicht spurlos an einem vorbei. Ja, da brauchst du schon einiges an Kraft. So der ein oder andere Auftritt die letzten Monate, hast du schon gesehen, dass er trotz seinem, er versucht ja immer noch so ein bisschen jünger zu sein, beziehungsweise halt versucht ja auch überall das, was er macht, halt entsprechend sich auch einzubringen. Und ich denke mal, das wird jetzt langsam auch für ihn ein bisschen schwierig. Von daher mal gucken, wie die Sendung wird. Ja, für die letzte hat er ja sehr viel Kritik einstecken müssen. War es die letzte oder die vorletzte? Nee, die letzte war es.
Die letzte, ja.
Genau, da hat er ja sehr viel Kritik einstecken müssen. Mhm. Ich würde auch sagen, teilweise zu Recht.
Ja.
Nicht alles, was schlecht geredet wurde, fand ich jetzt wirklich so schlecht, wie es halt dargestellt wurde. Mhm. Aber Kritik war meiner Meinung nach schon angebracht. Mhm. Deswegen mal gespannt. Ob ich es gucke, weiß ich jetzt nicht. Ob ich mir das antue, weil man hat so viel gute Erinnerungen an wirklich alte, sehr gute, hervorragende Sendungen.
Ja.
Ob ich mir da das jetzt nochmal, ich weiß es nicht.
Naja, ich habe ein sehr interessantes Interview gehört mit dem Produzenten Holm Dressler, mit dem er ja über 30 Jahre zusammengearbeitet hat oder immer noch zusammenarbeitet. Und er sagte, ja, die letzte Wetten, dass Sendung, das war nicht seine beste Performance, das ist wirklich wahr. Aber es ist ja auch so, er hat jetzt erstmal wieder lange Zeit sich nicht beweisen können, was Besseres abzuliefern. Und er hatte ja früher eine Late-Night-Show bei RTL. Und die hat er ja werktags täglich gemacht. Und da hat er immer die Möglichkeit gehabt, sich am nächsten Tag wieder mit einer besseren Sendung zu beweisen. Und der Beweisungsintervall ist natürlich jetzt sehr lang. Eine bessere Performance abzuliefern bei der heutigen Sendung, hoffen wir mal, dass es passieren wird. Ja.
Also ich wünsche, dass er mit einem großen Wurf sich verabschiedet aus der Sendung.
Ja, und er hat ja auch ein exklusives Interview gegeben, Thomas Gottschalk, nochmal zum Thema Wetten, dass. Und da hat er auch gesagt, der Gott wollte jetzt, dass es die letzte Sendung ist und das ZDF hat sich nicht dagegen gewehrt. Und das war ja auch so ein kleiner Seitenhieb ans ZDF und man geht ja auch davon aus, dass er wohl gerne nochmal weiter eine nächste Sendung gemacht hätte, aber das ZDF halt nicht wollte. Zumindest nicht mit ihm als
Präsentator. Die Frage ist halt, kann das ZDF noch so viel Geld in eine Show halt stecken?
Einmal im Jahr wäre das.
Ja, die Produktion ist nicht günstig und für einmal im Jahr, wenn du mal guckst, was du produzieren kannst für das Geld und für das, was sie halt aus der Show halt rausholen können, an Einschaltquoten beziehungsweise Sponsoring und die ganze Verwertung dann hinten dran noch, beziehungsweise halt den Hype um die Sendung drumherum, und um Gottschalk und die Gäste etc., weiß ich nicht, wie weit sich das fürs ZDF halt noch rechnet.
Heute. Das ist richtig. Ich meine, er macht das ja auch nicht für 2,90 Euro.
Wobei, ich denke mal, obwohl, ich weiß es nicht, ich kann ihn schlecht einschätzen in Bezug auf die Sendung, Produktion und Honorar. Ich wollte eben zuerst nur sagen, vielleicht wäre er sogar da zu Kompromissen bereit, wenn man ihm vielleicht noch 2 oder 3 Sendungen angeboten hätte, direkt, ja, fest. Da kann ich ihn zu schlecht dafür einschätzen.
Ja. Wie gesagt, ich bin gespannt. Ich meine, es wird sicherlich ja kein kompletter Rückzug vom Fernsehen sein. Er wird ja noch weitermachen mit anderen Projekten. Das hat er ja auch schon gesagt. Also er hört ja nur mit Wetten, dass auf.
Aber so ein großes Format. Aber generell, diese Formate haben es schwer im Fernsehen.
Ja, dabei hat sich Wetten, dass aber schon sehr lange gehalten, wenn man sich andere Formate anschaut.
Ja, muss man sagen. Aber warum? Warum? Ja, weil halt entsprechend das Publikum eigentlich da war und du mit dem ZDF einen öffentlich-rechtlichen Sender hinten dran hast, der mit dem Format über so viele Jahre Erfolg gehabt hat, dass man so eine Sendung ungern einfach in die Schublade irgendwo steckt. Vor allem, wenn man jemanden wie Gottschalk noch hat,
ja.
Der da auch noch Interesse dran hat, bestimmt auch Spaß dran hat, auch wenn es, wie gesagt, in der letzten Sendung ein bisschen, aber der bestimmt auch noch Spaß dran hat, ja. Und wenn das heute Abend eine Knallersendung wird, der ja. Gottschalk auf der Höhe seines Zenits, ja, nochmal eine Leistung 150% abliefert, die Gäste top sind, das Programm, ja, die Wetten, wie gesagt, wenn das wirklich so eine Top-Veranstaltung, kannst du drauf wetten, dass alleine schon von der Presse eine nächste Sendung nochmal herbeigeschrieben wird.
Ja.
Und dass sich das ZDF das dann vielleicht nochmal überlegen würde, wenn, wie gesagt, Gottschalk das da rausgeht, auch mit dem Gefühl, er könnte das nochmal machen. Mhm. Weil du kannst ja, wie gesagt, du kannst da eine Qualität abliefern, die dich bis an die Grenze bringt und er danach sagt, hier, sorry, aber ich kann so viel Kraft, ja, das geht einfach nicht mehr. Es kann ja auch sein.
Ja, ja, klar.
Aber wenn er da rausgeht und wie gesagt, ist so high und sagt, hier, Freunde, ja, das war so super, es hat alles so gut geklappt, ja. Und vor allem, wie gesagt, das Feedback, ja, aus der Presse und vor allem gerade auch die Einschaltquoten und dann auch die Zuschauer ist das Feedback entsprechend gut auch in den sozialen Medien. Ja, das ist ja heute auch so ein Thema.
Ja, klar.
Dass da halt viel Positives zurückkommt. Dann, ja, egal was das ZDF sagt, ich glaube, dann könnte das auch nochmal so ein Sommergarten-Moment werden, ja, dass du dann sagst, hier, okay, dann komm, einen haben wir noch.
Ja, man weiß ja auch nicht.
Auch nochmal zwei oder drei.
Man weiß ja auch nicht, was das ZDF mit dem Format vorhat, ob sie nach einem Ersatz suchen. Ah, und das ist ja auch
ich
schwierig.
Ich glaube nicht, nein.
Ja, es ist ja auch schwierig.
Wer sollte dann nachfolgen?
Ja, also ich könnte mir vorstellen, ich muss auch meine Meinung revidieren, die ich vor Jahren schon mal kundgetan habe, dass ich damals der Meinung war, dass Joko und Klaas das nicht können. Zum damaligen Zeitpunkt war das sicherlich richtig, weil sie nicht die gewisse Reife haben. Aber ich beobachte jetzt seit Jahren oder seit den letzten zwei Jahren intensiv die beiden und ich muss sagen, die haben auch eine gewisse Reife bekommen und auch eine gewisse Souveränität, die sie damals so nicht hatten. Und ich bin der Meinung, dass die das gut könnten und die auch die Möglichkeit haben, noch junge Märkte zu erschließen oder noch junge Zuschauerinnen und Zuschauer dazu zu gewinnen.
Oh, ich glaube, die würden zu sehr das Publikum spalten.
Ich weiß es nicht. Der Joko ist ja mittlerweile auch schon 45 und ich denke, das wäre ein guter Moderator, der so den Brückenschlag zwischen dem älteren Publikum und dem jüngeren Publikum herstellen könnte. Ist meine Meinung. Die haben sich sehr, sehr gut weiterentwickelt. Besonders der Joko, muss ich sagen. Aber das ist auch nur mein Empfinden und meine persönliche Meinung. Also die Ketten, das
also ich kann es mir vorstellen, gerade die beiden zusammen, ja, die haben ja auch eine gute Dynamik.
Absolut, die sind
ja auch. Aber wie gesagt, ich denke, wenn man mal so auch verfolgt zu den Sendungen, diese machen teilweise die Reaktionen, gerade in den sozialen Medien, die sind da schon ein bisschen, ja, wie gesagt, sowas dann nochmal im Samstagabend-Fernsehprogramm, so eine große traditionelle Sendung mit den Zweien, das könnte, denke ich mal, schwierig werden.
Also,
mal so aus,
ich sag mal, schlimmer als mit Markus Lanz kann es niemals werden, weil das war der Tiefpunkt Sendehistorie oder dieser Sendegeschichte, weil der hat das derartig schlecht gemacht und hat sich derartig selbst präsentiert.
Auch
und
da gab es gute Stellen,
aber ganz wenige.
Da gab es gute Stellen,
ganz
aber ich sag ja immer, den Lippert hat man damals zu sehr unterschätzt.
Der war um Welten besser als Markus Lanz. Mhm. Um Welten besser. Um Welten besser. Ja.
Ja.
Markus Lanz ist mag vielleicht ein guter Talkshow-Moderator sein in seinem Format, was ja seinen Namen trägt, alles okay. Aber in so einer Unterhaltungssendung ist er sowas von selbstverliebt gewesen und sowas von selbstdarstellerisch gewesen. Das war eine ganz, ganz, ganz schlechte Sendeleistung, die er da abgeliefert hat. ganz, oh, da läuft es mir eiskalten Rücken runter, wenn ich an die Markus-Lanz-Sendung denke mit Wetten.
Ja, okay, aber du musst es halt probieren, weil wie gesagt, du hast nicht so viele Möglichkeiten, auf die du bei so einem Format halt zurückgreifen kannst.
Ja.
Wen hast du, wie gesagt, Joko und Klaas, okay, ja.
Harpe Kerkeling ich könnte man wieder ich reaktivieren. Ich kann es mir vorstellen. Harpe Kerkeling. Wäre ja noch eine Idee.
Da könntest du auch den Herrn Jauch nochmal fragen, aber das ist, wie gesagt, Jauch ja. Und Gottschalk, der Jauch wird er alleine wahrscheinlich schon aus Freundschaft zu Gottschalk ablehnen. Plus, ich denke nicht, dass er an dem Format jetzt so Interesse hätte.
Nein. Ja,
beziehungsweise ist sich vielleicht, gerade weil er so gut mit Gottschalk halt befreundet ist, und er da in diese Fußstapfen treten müsste, würde er wahrscheinlich da eher die Finger von lassen. Außerdem hat er auch jetzt mittlerweile ein Alter erreicht. Ich weiß nicht, ob er da so ein, wie gesagt, so ein Format nochmal machen wollte. Ja. Habe Kerkeling würde meiner Meinung nach wahrscheinlich auch ablehnen bei dem Format. Der würde sich wahrscheinlich sehr geschmeichelt fühlen, dass man ihn fragt, aber ich denke, er würde ablehnen. Ich weiß auch nicht, inwieweit er da jetzt wirklich, zumindest mal in den Augen der Zuschauer halt geeignet wäre.
Ja.
Von daher ein bisschen schwierig und ansonsten, also so viel bleibt da nicht mehr in Deutschland, ja.
Nee, jedenfalls nicht, die so eine Sendung tragen können in dieser. In
Melzer würde gerne.
Ja, gut, ich bin ja der größte Melzer-Fan unter der Sonne, unter Deutschlands Sonne. Ich würde es gerne sehen, aber realistisch gesehen würde er das nicht schaffen. Da wäre er mit überfordert. Das wäre eine Nummer zu groß für ihn. Muss man ganz einfach sagen. Aber
wie gesagt, alle Melzer würde es gerne machen.
Ja, ja, aber das geht nicht.
Wie gesagt, ich könnte es mir sehr gut vorstellen, befürchte aber, er würde untergehen.
Das
egal, was er sagt und wie überzeugt er von sich ist.
Ja.
Und in diese Richtung auch gerne was machen würde, aber ich glaube, da würde er untergehen.
Das würde nicht funktionieren. Er hat ja einmal. Das
wäre so ein Wetten, das impossible. Ja.
Er hat ja einmal versucht, eine Sendung zu moderieren. Ich meine, er hat es auch gemacht. Er hat es nicht nur versucht. Das war ja, ist er eingesprungen. Und das war auch nicht so gut. Da kann man natürlich sagen,
dass er Blut geleckt.
Ja,
ich würde sagen, da hat er Blut geleckt. Klar, wie gesagt, auch fürs erste Mal und so mit kalten Füßen etc. schwierig. Aber ich, wie gesagt, ich bin fest überzeugt davon, er würde es gerne machen.
Ja, klar. Aber da würde er sich selbst überschätzen, wenn er das machen würde. Es muss man ganz objektiv so.
Es ist halt die Frage, wie seine Art halt in so einem Format halt vom Publikum angenommen würde.
Ja,
weil er würde sich ja wegen Wetten, das nicht verstellen. Der
Nein.
würde vielleicht zwischendrin oder je nach Gast natürlich dann auch vielleicht ein bisschen zurückfahren oder zurückdrehen. Mhm. Aber Melzer ist Melzer.
Ja,
den Melzer kriegst du aus dem Melzer nicht raus.
Nein, aber Melzer ist ein.
Will man ja auch nicht.
Melzer ist ein extrem facettenreicher Mensch und man sieht natürlich immer nur, die breite Masse sieht ihm natürlich immer nur, wie er sich so in Kitchen Impossible präsentiert etc. Aber ich glaube, wer seinen Podcast zum Beispiel regelmäßig verfolgt, der lernt auch ganz viele andere Facetten von Tim Melzer kennen. Dass er auch durchaus eine ruhige Art hat, durchaus eine nachdenkliche Art hat und ich bin der Meinung, er ist ein herzensguter Mensch. Das ist mein Empfinden, was ich habe. Und auch ein sehr authentischer Mensch. Das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Gut. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen die Fernsehlandschaft hier durchgekaut. Schauen wir mal.
Ja, so ein bisschen, weil wir haben jetzt auch da zufälligerweise, weil wie gesagt, mir war gar nicht bewusst, dass heute Abend Wetten, dass die Sendung halt ist. Ich hatte mir auch was anderes vorgenommen heute Abend eigentlich, ja. Wollte gar nicht da sein. Von daher müsste ich mir sowieso im Nachhinein mal angucken.
Ja.
Klar, das bietet sich natürlich an, weil wie gesagt, mit Wetten, dass, also, wer ist nicht mit Wetten, dass groß geworden?
Absolut, absolut. Ich meine,
die
Sendung gibt es ja auch schon auch so lange, dass man halt auch die Chance hat, damit groß geworden zu sein.
Ja, wobei, wie für mich ist ja Elsner immer noch Wetten, dass.
Ja.
Auch wenn, wie gesagt, Gottschalk das super gemacht hat, ist für mich eigentlich Wetten, dass Elsner.
Ja, hat's erfunden, ja.
Ja, und halt ja auch Jahre gemacht, ja. Und von daher, wie gesagt, für mich, ich bin halt damit groß geworden. Von daher ist für mich Wetten, dass Elsner.
Ja.
Klar, Thomas Gottschalk. Wie gesagt, Lippi fand ich gut. Ja, war kein Gottschalk. Das war garantiert kein Elsner. Aber es war trotzdem gut, ja. Und ja, wie gesagt, so die anderen Experimente, naja. Deswegen, ich wünsche Herrn Gottschalk heute Abend alles Gute.
Dass auf jeden
Fall. Eine Überfliegersendung wird.
Ja.
Wie gesagt, dass er da wirklich mit wehenden Fahnen von der Bühne geht, ja. Mit Standing Ovations, die er wahrscheinlich sowieso kriegt.
Am Anfang, egal, auf jeden Fall,
ja. Egal wie, ja, wird er wahrscheinlich sowieso bekommen.
Ja.
Aber wie gesagt, dass es wirklich eine Top-Sendung wird. Ich wünsche ihm das wirklich vom Herzen, ja.
Ja.
Auch wenn, wie gesagt, so ab und zu er mal vielleicht nicht ganz den richtigen Ton trifft. Aber ich wünsche ihm das gerade für das, was er erreicht hat und was er auch für Wetten das bedeutet hat, ja, wünsche ich ihm da wirklich alles Gute heute Abend.
Nicht nur für Wetten das, ich meine, er ist eines der größten deutschen Entertainer, das muss man einfach so sagen.
Super, ja.
Ja.
Radio Powerplay, alles was, ja, großes deutsches Kino, ja, zu seiner Zeit, was willst du da sagen?
Auch die anderen Sendungen, die er gemacht hat, na sowas, und hast du nicht gesehen. Großes deutsches Kino kann man natürlich auch sehr weit interpretieren oder
damals schon.
Damals schon. Und ja, das ist
damals schon.
Heute würde man sagen, das ist Trash-TV, aber ja.
Mein Gott, die Einsteiger. Was habe ich damals diese Filme verschlungen? Ne?
Ja. Ja, es war halt sehr leichte Unterhaltung.
Ja, wir hatten ja damals nichts anderes. Ja.
Ja, wir hatten schon einiges andere, aber das war ja auch nicht besser. Ja, aber Radio Powerplay war gar nicht so schlecht. Es war Trash, okay, aber es war.
Ach, die Einsteiger war doch großartig.
Ja. So ist das.
Ach, das war doch großartig, ja.
Ja, oder zwei super Nasentanken super, war auch super.
Ja.
War auch super.
Alle 38 Teile, ja.
Gab es da mehr als drei? Ich glaube, da gab drei.
Ja, aber.
Ja. Und die haben ja auch eine große Welle ausgelöst. Ich habe dann nach diesen Sendungen habe ich extrem viele Trikes auf den Straßen gesehen. Das Zeug wurde dann verkauft und gekauft ohne Ende.
Ja. Die hatten so, damals sowieso so eine Hochzeit. Also nicht jetzt wegen den Filmen, aber das war sowieso so ein Ding damals. Die siehst du heute auch noch ab und zu auf den Straßen, gerade im Sommer, klar, so wenn das Wetter halt passt. Aber klar, man hat natürlich dann mehr drauf geachtet. Das ist genauso, wenn wir heute über, keine Ahnung, irgendein Auto reden, ja, und dann morgen siehst du auf einmal drei Stück auf der Autobahn.
Ja, so ist es. Das ist so. Aber ich glaube, die Sendungen oder die Filme haben dem nochmal trotzdem so einen kleinen Push gegeben, dass da noch ein bisschen mehr umgesetzt worden ist, diesbezüglich.
Weiß ich jetzt nicht. Also ich würde jetzt da so einen großen Bezug wahrscheinlich gar nicht mal herstellen, weil es war einfach damals die Zeit. Ja, das war. Ich denke mal eher, die Filme sind eher aus der Popularität und aus der Häufigkeit der Trikes entstanden als umgekehrt.
Okay, gut.
Ja.
Ja. Und vor allen Dingen, du darfst ja diese Fahrzeuge auch ohne Motorradführerschein fahren. Ein normaler Pkw-Führerschein reicht aus.
Ja, wir haben Pkw-Zulassung, ja. Das ist ja genauso bei, du siehst ja hier im Sommer gerade auch immer dreirädrigen Roller.
Mhm.
Also im Vorderrad halt so Doppelbereifung oder so, die ja dann auch über diese paar Zentimeter halt hinausgehen, dass es noch als Einrad zählt, die haben ja auch Pkw-Zulassung. Oder die kannst du auch mit Pkw-Zulassung oder als Pkw zulassen, ja, die sind ja dafür geeignet und brauchst dann auch keinen Motorradführerschein dafür, ja. Da sind halt so beliebte Pendler Dinge, ja, du siehst, wie gesagt, muss man im Sommer mal drauf achten, bei gutem Wetter drauf achten, siehst du die eigentlich auch vermehrt auf den Straßen, das sind alles so Can-Am Spider.
Ja, kenne ich. Mhm, ja.
Ja, das ist ja auch Pkw-Zulassung.
Ja.
Von daher, ja. Wobei, das ist wieder was ganz anderes als das, was ich jetzt vorher gemeint hatte.
Ja, ich weiß.
Computerrollern mit der Pkw-Zulassung. Aber das war ja auch mal vor sechs, sieben Jahren so ein Ding. Da hast du so, haben die versucht, hier in Deutschland nochmal ordentlich zu pushen. Can-Am. Und da hast du die Dinger auch vermehrt, oder ist es einem aufgefallen, die fahren heute ja auch noch, aber da ist es einem auch stärker aufgefallen, dass die Dinger halt unterwegs sind. Wobei ist halt auch schwierig, weil du wirst vom Motorradfahrern ja sehr stark belächelt, ja.
Ja.
Wobei ich die Dinger gar nicht mal so uninteressant finde.
Aber selbst die Motorradfahrer haben damals die Trike-Fahrer belächelt, das war ja das Gleiche.
Naja.
Also daran muss man drüber stehen, ja.
So ja, klar. Das ist wie bei jedem Hobby. Scheiß drauf, was andere dann denken. Ja, wie gesagt, dir muss es Spaß machen. Und wenn
so
du halt sowas fahren willst, fahr's. Genau. Mein Gott, wenn es dir Spaß macht, ist auch vollkommen okay. wenn dann ein paar Idioten, sage ich jetzt einfach mal, dann halt meinen, sie müssen nicht auslachen oder belächeln oder dumme Sprüche reißen. Mein Gott, sollen sie doch machen.
Genau, da muss man drüber stehen. Und oftmals ist es ja auch nur der Neid der Besitzlosen. Das stelle ich immer wieder fest. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema.
Das ist noch mal ein anderes Thema. Ja. Ja. Aber jetzt haben wir wirklich jetzt schon so lange in der Intro drüber gesprochen, dass wir doch was anderes noch vergessen haben.
Ja, wir haben heute mal wieder einen Werbepartner an Bord. Und zum zweiten Mal mit dabei ist die Firma Roborock. Und darüber reden wir im weiteren Verlauf der Sendung.
Genau, und damit schließen wir jetzt auch mit dem Herrn Gottschalk, Wetten, dass, seinen Filmen, ja, genau. Mike Krüger ab. Oder sollen wir mit Mike Krüger jetzt weitermachen?
Nee, lass mal lieber.
Weil das ist ja auch nochmal so eine Baustelle, ja.
Lass uns lieber mit Tech und Gossip weitermachen, hätte ich bald gesagt.
Ja, genau.
Jetzt mit Tech und ebenfalls Gossip und jetzt machen wir mit Tech weiter, genau.
Ja, und vielleicht noch ein bisschen Gossip, aber gucken wir mal.
Schauen wir mal, wie weit wir noch hier das Backpulver in die Sendung schmeißen müssen, damit die Sendung länger wird. Ja, es gibt auch gleich ein Follow-up-Thema. Es gibt nämlich Neuigkeiten zu den SanDisk oder SanDisk. Ich sage ja immer SanDisk, komischerweise. Ich weiß auch nicht warum, aber es heißt ja SanDisk zu den SanDisk SSD in der externen Bauform.
Wir können das die nächsten Wochen eigentlich SanDisk nennen.
Ja, SanDisk, genau. Hello SanDisk, ja. Schöne Bescherung im wahrsten Sinn des Wortes. Die ja, haben uns da eine echt schöne Bescherung unter den Weihnachtsbaum gelegt. Obwohl, ich muss auch dazu sagen, die Möglichkeit, dass die Dinger unter dem Weihnachtsbaum liegen werden, wird bei einigen Unternehmen sehr, sehr klein, weil ich habe festgestellt, dass die mittlerweile bei vielen Firmen, die eine zentrale Beschaffung haben oder auch bei Universitäten auf der roten Liste stehen, die dürfen nicht mehr eingekauft werden. Zumindest nicht mehr offiziell über den zentralen Einkauf. Die Erfahrung konnte ich in den letzten Tagen persönlich machen. Das nur mal so als Randnotiz, was ich auch als logische Konsequenz sehe und auch als vernünftige Entscheidung, dass diese Dinge halt nicht mehr zum jetzigen Zeitpunkt eingekauft werden dürfen. Das liegt auch daran, dass sich SanDisk mit der Äußerung, mit dem Statement gegenüber einem sehr großen Blog, einer sehr großen Publikation, nicht gerade sehr viel mehr Licht ins Dunkel gebracht hat. Im Gegenteil, sie haben mit dieser Äußerung noch für mehr Verwirrung gesorgt. Nämlich das Blog Petapixel hat sich bei SanDisk gemeldet und hat dann mal angeklopft und hat gefragt, wie es denn aussieht. Ja, und die haben dann ein Statement rausgehauen. Wir verlinken das Ganze auch in den Shownotes. Und dieses Statement ist, das widerspricht sich in jedem zweiten Satz. In erster Linie sagen sie, ja, die letzten Ereignisse, die an uns herangetragen worden sind in Bezug auf die Ausfälle der SSDs, die sprechen ja schon für ein Hardware-Defekt. Und dann einen Absatz tiefer sagen sie, ja, nee, das hat mit der Hardware nichts zu tun. Wir sprechen uns da frei und wir weisen alle Vorwürfe von uns zurück. Unsere Produkte haben einen extrem hohen Qualitätsstandard und werden überprüft etc. pp. Also das ist die widersprüchlichste Aussage, die ich bisher pressetechnisch gelesen habe. Und die Pressearbeit, die spricht da nicht gerade für SanDisk. Und ich hatte dann auch nochmal Kontakt mit SanDisk, besser gesagt mit WD in dem Fall. Und da sagte man mir auch nur, ja, wir nehmen Bezug auf die Stellungnahme gegenüber Petapixel, mehr sagen wir dazu nicht. Als kleine Fußnote gab es dann noch, ja, es gibt aber auch eine Webseite, wo man dann die Seriennummer eingeben kann. Der SSDs, ob die davon betroffen ist oder nicht. Dann fragte ich nach, ja, von was denn betroffen? Es gab ja zwei Themenlagen. Es gab ja einmal diese Firmware-Probleme und es gab ja einmal die Hardware-Probleme. Und dann sagte er dann wieder, ja, wir nehmen Bezug auf die Stellungnahme gegenüber Petapixel. Die referenzieren immer auf diese sehr schlecht gemachte Pressemitteilung oder das Statement gegenüber Petapixel, sind aber nicht klar in ihrer Aussage. Das zeigt mir persönlich oder das empfinde ich, wenn ich das alles so mitbekomme, dass sie sich dagegen wehren, ein Austauschprogramm, ein richtiges Austauschprogramm ins Leben zu rufen, weil das natürlich enorme Kosten sind, die dadurch entstehen, wenn die jetzt diese ganzen Dinger zurückrufen müssen, weil das sind ja so Brot- und Butter-SSDs. Mir wurde jetzt erst bewusst, in welchen Größenordnungen diese SSDs am Markt existieren und unterwegs sind. Und man wird ja dann auch im Moment sehr sensibel. Man guckt ja dann überall hin, wenn man jetzt mal irgendwo unterwegs ist, was hat der für ein SSD im Einsatz? Man ist dann, wie gesagt, sensibilisiert und diese Dinger sind wohl sehr weit verbreitet. Also selbst mittlerweile hat der großartige Fotograf Paul Ripke auch ein Statement dazu abgegeben, dass er keine SanDisk SSDs mehr benutzt und dass er das ausgegliedert hat aus seinem Speicherportfolio. Er hat vorher auch wohl verstärkt auf SanDisk gesetzt. So, und das zieht natürlich seine Kreise, weil jeder hat so seine Peer Group, in der er unterwegs ist. Und wenn jeder Multiplikator das negativ bewertet oder dazu ein Statement raushaut, zieht das natürlich sehr, sehr weite Kreise. Ne? Und ich schätze mal, dass diese negative Strategie, die SanDisk da fährt, Stichwort Öffentlichkeitsarbeit, den irgendwann auf die Füße fallen wird diesbezüglich. Also ganz, ganz schlechtes, ganz, ganz schlechte PR, was die da machen derzeit. Fairerweise muss man auch dazu sagen, Produkte, die sich innerhalb der Garantie bewegen, die werden sowieso ausgetauscht. Aber die Dinger sind ja natürlich schon seit langer Zeit am Markt. Ne? Und wir reden nur von den SSDs. Konventionelle WD-Festplatten sind davon nicht betroffen. Das sollte man vielleicht auch nochmal fairerweise dazu sagen. Man darf jetzt nicht alles in einen Topf werfen. Das betrifft nur ganz gewisse Serien von den SSDs aus dem Hause SanDisk respektive WD. Ja. Ein Thema, was mich in den letzten Wochen und Tagen beschäftigt hat.
Verfolgt.
Ja, ich meine, da muss man halt einfach mal eine Rückrufaktion machen, muss das Ganze eingestehen. Und wenn sie, und der Punkt ist ja, wenn diese Vorwürfe nicht gerechtfertigt wären, warum haben sie denn Geräte nachträglich oder die zweite Revision nachträglich mit Epoxidharz vergossen? Wenn das Hardware-Design in Ordnung sein sollte, dann hätten sie das ja nicht tun müssen. Also von daher müssen sie ja diesen Fehler irgendwo wahrgenommen haben. Oder es muss ja ein Fehler existieren. Muss ja was dran sein.
Ich kann es nicht sagen.
Ja, ich auch nicht.
Steckt da nicht drin.
Aber wieso macht man das? Wenn Sie davon ausgehen, dass Ihr Hardware-Design solide ist und dass das keine Fehler aufweist, dann muss man da ja nicht Epoxidharz reinkippen in der zweiten Serie. Das tut ja dann nicht Not. Ne? Aber okay. Schauen wir mal. Gut, dann geht's weiter. Mr. Mark Gurman hat sich nochmal zum Liefertermin der Apple Vision Pro geäußert. Und so überraschend fand ich das jetzt gar nicht. Er geht davon aus, dass die erst im März kommt, also in den Staaten im März an den Start geht. Und ich bin da sowieso von ausgegangen, dass wir das jetzt nicht im Januar 2024 sehen werden, obwohl das angeblich der ursprüngliche Release-Termin sein sollte. Ich habe das Ding eher.
Mein Gott, sagst du Januar, dann hättest du auch Dezember sagen können. Ja, dann hättest du das Weihnachtsgeschäft noch mitgenommen.
Zum Beispiel, aber es war ja eh klar, dass es im 24 kommt und ich bin jetzt nicht von Januar ausgegangen. Also ich habe auch so gedacht, genau. März irgendwie. Und er hat es auch begründet, das Ding steckt noch tief in der Testphase, die noch nicht komplett abgeschlossen ist. Obwohl, hardware-technisch sollte das Ding schon final sein, weil ich glaube, dass da nicht mehr viel geändert werden kann und dass die Produktion auch schon anläuft. Wenn das Ding im März rauskommt, denke ich, dass da schon die Massenproduktion mal so langsam an den Start gehen sollte. Falls man da überhaupt von Massenproduktion sprechen kann. Aber er hat das begründet, dass die Vertriebsplanung und die interne Mitarbeiterschulung auf den Punkt sein soll und optimal sein soll und dass sich das Ganze deswegen etwas verzögert oder dass es einer der Hauptgründe ist, dass sich das noch verzögert. Wie gesagt, die Testphase und die optimale Vorbereitung der Mitarbeiter, da das Ding ja nur exklusiv über die Stores, über die Apple Stores vertrieben wird, was ich auch für einen wichtigen Punkt halte, weil die Präsentation sollte schon auf den Punkt sein und sollte schon optimal sein, dass der Käufer, der geneigte Interessent auch bei Laune bleibt und jetzt nicht abspringt oder dass eventuell eine schlechte Präsentation der Grund dafür sein könnte, dass er von seiner Kaufüberlegung abspringt oder von seiner Kaufentscheidung. Und diesbezüglich sollen die Mitarbeiter halt auf den Punkt geschult werden und extrem gut vorbereitet sein. Halte ich auf eine sehr wichtige Entscheidung.
Was durchaus Sinn macht bei so einem Produkt. Ja. Ich bin immer gespannt, wie das mit Demos gerade im Store aussieht. Weil es ist ja jetzt auch nicht irgendwie ein Smartphone, was du in die Hand nimmst oder dein iPhone, was du in die Hand nimmst, sondern sagst dir mal, wisch mal hier, drück mal oder guck dir das mal an. Das ist ja schon ein bisschen mehr Aufwand. Gerade am Anfang dürfte das Interesse ja auch von, oder wie gesagt, das Interesse nicht unbedingt jetzt von Leuten, die es auch wirklich kaufen, aber das Interesse dürfte ja relativ groß sein. Da wird viel los sein, ja, je nachdem auch, wie viele Stores in Deutschland überhaupt dann Geräte da haben werden, beziehungsweise Demos machen können. Ich denke nicht, dass das jeder Apple Store in Deutschland wahrscheinlich direkt zum Start sein wird, dass man sich da wahrscheinlich auf so 3-4 große, ja, weil du hast ja teilweise auch Städte, in denen zwei oder mehr als ein Store da ist, ja, dass sich das auf den Hauptstore in der Stadt dann konzentriert, wird die Frage sein, inwieweit du da eventuell auch einen Termin brauchst.
Ja.
Je nachdem, wie groß der Andrang ist.
Ja.
Und ich denke mal, die ersten Wochen wird der Andrang recht groß sein. Es könnte sein, dass da halt auch mit Terminen gearbeitet werden muss, weil so eine Demo ist auch nicht in 5 Minuten vorbei.
Genau.
Die 5 Minuten brauchst du vielleicht schon alleine, ja, oder länger, je nachdem, bis du das Ding mal aufsitzen hast.
Wenn, Anpassung.
Bist nur Brillenträger etc.
Ja.
Das macht die Sache nochmal ein bisschen schwieriger, beziehungsweise ist eine ganz andere Herausforderung, je nachdem, was für eine Brille du hast. Stärke, Design der Brille, kannst du über oder könntest du ohne Brille überhaupt die Vision benutzen? Kontaktlinsen sind wieder ein ganz anderes Thema, ja. Das sollte eigentlich problemlos gehen. Aber gerade das Thema Brillenträger, ja. Gerade wenn du halt auch eine Brille hast, die ein bisschen aufträgt, ja, die wirst du unter eine Vision Pro nicht drunter kriegen. Wie willst du da eine Demo machen, ja? Das ist halt immer so die Frage. Da sind Schulungen, denke ich mal, in dem Bereich definitiv notwendig. Gerade, ja, um halt da auch ein, wie du es schon angesprochen hast, ein gutes Erlebnis, ja, für den potenziellen Kunden einfach zu machen.
Ja.
Plus, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass da viel los ist die ersten Wochen.
Auf jeden Fall.
An Interesse, ja. Der ein oder andere, der es halt auch gerne mal ausprobieren wollte, ja, um sich das anzugucken. Bin mal gespannt, wie es da überhaupt mit Möglichkeiten aussieht im Store, ja. Also zeittechnisch.
Zeittechnisch, ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt nicht jeder Mitarbeiter dafür geschult wird oder dafür bereitsteht, die Brille zu präsentieren, dass das auch nur gewisse Mitarbeiter machen, denke ich mal. Ja.
Ja, nicht jeder im Apple Store kann auch ein iPhone reparieren, also.
Das ist richtig.
Macht durchaus Sinn. Ich denke mal, dass das Potenzial ein bisschen größer ist, weil beziehungsweise, dass vielleicht doch ein paar mehr in Training bekommen, weil so ein Store ist ja halt auch ein bisschen länger offen, beziehungsweise gerade die großen, ja, eventuell hast du da ja dann, dass vielleicht da ein paar mehr Mitarbeiter geschult werden, aber ja.
Ja.
Zumindest mal rudimentär müssen sie geschult werden, weil selbst auf der Fläche, ja, wenn du angesprochen wirst, musst du ja was sagen können. Ob du dann derjenige bist, der dann auch die Schulung oder beziehungsweise die Demo dann direkt machen kann oder den Kunden bei der Demo begleitet, ja. Eine andere Frage, aber wie gesagt, auch auf dem Floor musst du halt auf jeden Fall was sagen können, wenn dich da einer anspricht, ja.
Ja,
aber das war bis jetzt noch nie im Apple Store ein Thema. Ja, egal, wen du da angesprochen hast. Entweder hat er dich an anderen Kollegen direkt weitergegeben oder konnte selbst was dazu sagen. Also von daher, zumindest mal meine Erlebnisse im Apple Store waren immer top. Ja. Also von daher.
Ja.
Warum sollte es bei dem Produkt anders sein?
Also die wenigen Male, die ich in einem Apple Store war, die waren bisher auch sehr, sehr gut. Speziell in Hannover, weil das mein nächster Punkt ist, wo ich hinfahren kann letztendlich. Da waren die Erlebnisse sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Aber gut.
Andererseits, für das Geld sollten sie das auch sein.
Ja, aber jetzt geht's mal wieder so ein bisschen in leicht in das Thema Off-Topic. Ich habe mich letztens mit einem Freund unseres Podcasts unterhalten, nämlich den Thorsten Runte, und wir haben so ein bisschen über alte, ganz alte Anschaffungen gesprochen, die wir so in unserer IT-Karriere in Anführungsstrichen gemacht haben, und haben dann mal so ein bisschen über Preise gesprochen, was damals das ganze Zeug gekostet hat, was man so in seinen PC reingesteckt hat. Angefangen beim Arbeitsspeicher, angefangen bei solchen Spielereien wie ein Cache-Controller für die Festplatten, wo man halt den Cache-Controller mit Speicher besetzen konnte, was man da alles so ausgegeben hat oder die ersten CD-Laufwerke. Ich habe für mein erstes CD-Laufwerk nicht einen Brenner, sondern nur ein Lesegerät 1000 D-Mark bezahlt. Und wenn man das alles addiert oder alles mal zusammenrechnet, was man damals so ausgegeben hat, ja, da ist doch heute so ein MacBook in einer soliden Ausstattung, ist doch fast schon günstig, wenn man sich das anschaut, was man zu diesen damaligen IT-Zeiten in seine IT-Infrastruktur reingesteckt hat.
Ja, aber das kannst du so nicht vergleichen.
Wieso?
Weil du heute ein durchaus vernünftiges Windows-Laptop für unter 500, also für, sagen wir mal, um die 500 Euro kriegst. Und ja, das hätte damals auch deine 5000 gekostet. Also von daher kannst du das so nicht unbedingt vergleichen.
Ja, das ist ein bisschen Birnen mit Äpfel verglichen, das ist korrekt, aber ich bin dennoch der Meinung, dass sich die Preise jetzt generell, jetzt nicht nur auf die MacBooks oder auf die Apple-Welt bezogen, heute schon durchaus im moderateren Bereich bewegen.
Was vielleicht besser funktioniert, ist, wenn du sagst, damals Top-Hardware und der heiße Scheiß im Vergleich zu heute. Dann relativiert sich der Preis natürlich auch wieder, weil damals, klar, du hast im Vergleich zu heute weniger gekriegt fürs Geld, aber das war ja damals State of the Art.
Ja, okay.
Damals hast du ja auch, wie gesagt, damals, wenn du dein erstes Apple-Notebook gekauft hast, ja, hast du ja auch ein Haus bezahlt. Ja, beziehungsweise halt richtig Geld auf den Tisch gelegt. Und heute ist es ein Witz, ja, dein iPhone ist günstiger und wesentlich leistungsfähiger. Aber wenn du sagst, hier alleine vom Standpunkt hier State of the Art, ja, Best Tech, beziehungsweise High Tech, klar, da kriegst du heute teilweise für weniger Geld mehr Technik, ja, gerade beim MacBook Pro oder so, ja. Wenn du nämlich damals mal die Preise ja dann auch inflationsbereinigt sehen würdest, ja, gerade im Vergleich zu aktueller Technik, würdest du ja heute damals noch mehr auf den Tisch legen. Das ist aber wieder ein ganz anderes Thema mit Inflation und Bereinigung und bla bla bla. Aber klar, da kommst du heute nicht, oder bezahlst du nicht mehr wie damals, beziehungsweise kriegst mehr fürs gleiche Geld wie damals. Das ja, aber wenn du, wie gesagt, das von der anderen Seite aus siehst, die Technik hat sich ja weiterentwickelt, die Preise sind gefallen, du kriegst ja heute, wie gesagt, für gute, vernünftige Hardware für wesentlich weniger Geld als damals.
Das ist richtig, ja.
Aber das ist einfach die technische Entwicklung, ja, es wird einfach günstiger.
Ja,
beziehungsweise das, was du für das Geld kriegst, wird einfach besser, ja.
Und damals war die, die Update-Intervalle waren damals auch wesentlich kürzer als heute.
Ja.
Da hat man.
Guck mal, wie lange so ein C64 noch heiß war, oder was heißt heiß, aber wie lang bis.
Aber so der PC-Bereich, da wurde schneller abgedatet, da wurden schneller mal die CPUs ausgetauscht.
Ja, okay, die Entwicklung in dem Bereich war ja auch wesentlich schneller im Personal-Computer-Bereich. Ja,
und da ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wo denn diese MMX-Technologie rauskam, da gab es halt einige Anwendungen, einige Spiele, die einfach diese MMX-Extension vorausgesetzt haben, diese Multimedia-Extension.
Ja, oder Grafikkarten damals.
Genau.
Du hast, wie gesagt, was willst du mit ach, jetzt habe ich schon wieder die Amiga-Formate im Kopf. Was war es? VGA, vor VGA, ECA? Nee.
EGA.
EGA,
glaube ich.
Genau.
Ja.
Mhm. Du hattest da deine 16 Scheißfarben.
Ja.
damals, wie gesagt, dann die Grafikkarten kamen auf, dann gab es die ersten Games, die dann entsprechend da Voraussetzungen. Klar. Und was du damals für das viele Geld bekommen hast und was du heute an Grafikleistung kriegst. Also,
ja, oder Monitore, wenn ich mir damals anschaue, was ein 21 Zoll Röhrenmonitor gekostet hat, in einem vernünftigen Bereich. Und ich war dann damals ja auch noch so bekloppt und habe mir dann ein Sony Trinitron 24 Zoll geholt als Röhrenmonitor. Das war ein wahnsinnig teures Gerät. Erstens war das Ding auch wahnsinnig schwer und wahnsinnig teuer. Der hat 4000 Mark gekostet. Und überleg mal, was du heute für 4000 Mark für Display bekommst. 49 Zoll Samsung, und der kostet noch nicht mehr 4000 Euro. Ich weiß gar nicht, was der kostet. Ich glaube, der Odyssey 49 Zoll kostet, glaube ich, 2000 Euro oder so. Wie sich das alles jetzt so verlagert hat. Und da hast du 49 Zoll und nicht 24 Zoll. 24 Zoll kriegst du ja heute hinterhergeschmissen. Die Dinger kosten ja nichts mehr. Also, im PC-Bereich, sage ich jetzt mal. Ne? Das kostet ja nicht mehr viel.
Ja, klar.
Das ist Wahnsinn. Also die die Update-Zyklen waren damals nach meinem Empfinden viel, 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 viel kürzer als heutzutage. Oder du konntest viel, viel kürzer mit der Hardware arbeiten als heutzutage.
Ja, die, wie gesagt, gerade im PC-Bereich, die Entwicklung ging ja damals rasend schnell. Wenn du mal guckst, das war ja auch mit ein Grund, warum Atari und Amiga dann die Probleme hatten, beziehungsweise vom Markt ja auch verschwunden sind, weil einfach die Technik nicht so schnell sich in dem Bereich entwickelt hat, wie jetzt im PC-Bereich.
Ja.
Auch die Leistungsfähigkeit, wenn du mal guckst, allein schon die, mein Gott, Intel damals, ja, im Vergleich zu den 68ern oder so im Amiga, dann über den Third-Party-Bereich, ja, die Speichererweiterungen und die 030er-Upgrades, das war ja, also wenn du da mal die Preise zusammengerechnet hast, was in Atari oder in Amiga hätte stecken müssen, auch gerade im Vergleich zum PC, ja, da, kein Wunder, dass der PC am Schluss gewonnen hat oder beziehungsweise Commodore und Atari den Weg gegangen sind, ja, beziehungsweise vom Markt verschwunden sind, ja, in dem Bereich. Guck mal alleine, was du damals für so einen 14 Zoll Amiga Monitor bezahlt hast, ja, von Commodore. Da hat's 14 Zoll, ja, das und hat so einen riesen Trümmer vor dir stehen, ja, und dann nee, das schade, weil nach wie vor ist Amiga immer noch mein liebstes Computersystem, an dem ich jemals gesessen habe.
Ja.
Amiga OS weine ich ja heute noch nach,
mhm,
ja, und finde traurig, dass selbst heute mit 4 oder wo sind wir, 4.1 oder so bei Amiga OS,
mhm,
das, ja okay, aber was willst du da machen? Es ist, wie es ist, ja, die Amiga-Zeit, die Zeit ist schon lange rum, auch wenn sich da heute noch viel tut, ja, und auch noch entwickelt wird und Hardware da ist, und aber, nee.
Ja, aber ist es nicht vielleicht auch ein wenig verklärte Romantik, wenn man so an diese Betriebssysteme zurückdenkt, genau wie ich jetzt OS 2 Warp hinterher war.
Ja, heute will doch, klar, heute willst du mit so einem System nicht arbeiten, alleine schon wegen dem Internet. Ja,
ja klar.
Da gibt es da auch Möglichkeiten und Browser und Kram, aber das ist ja kein Vergleich zu dem, was selbst auf Linux möglich ist. Ja, war vielleicht, klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber was, wie gesagt, wenn du halt nicht jetzt mit macOS oder mit Windows unterwegs sein willst, mein Gott, Linux ist da ja eine sehr gute Alternative, ja, und selbst, wie gesagt, damals war es halt State of the Art, ja, und heutzutage willst du damit nicht mehr arbeiten, und es ist halt schade, weil wenn du mal guckst, was wäre, wenn, ja,
ja,
Commodore damals durchgehalten, aber entsprechend mithalten hätte können in der technischen Entwicklung, was wäre heute zum Beispiel alleine aus Amiga OS geworden?
Ja.
Da war so viel Potenzial da.
Die Diskussion kann man ja genauso anstreben, was wäre aus OS 2 geworden? Weil OS 2 war de facto Windows 95 respektive später dann Windows 98. Ich will jetzt nicht sagen meilenweit voraus, aber sie waren so drei, vier Nasenlängen voraus. Und damit meine ich Mike Krüger Nasenlängen und jetzt nicht die Otto Normal Nasenlänge, sage ich jetzt mal. Also die waren der damaligen IT, der IT-Betriebssystemszene schon weit voraus. OS 2, Warp, speziell in der Vierer-Version, war eine Offenbarung an Innovation, an Systemstabilität. Mhm. Der einzige große Nachteil, du hattest halt keine flächendeckende Treiberunterstützung. Du musstest halt sehr selektiv vorgehen bei deiner Auswahl an Komponenten. Und die Installation war auch nicht ganz so einfach, muss man sagen. Man musste schon ein bisschen Ahnung haben, was man da tut. Speziell, wenn man jetzt ein Multiboot-System haben wollte. Aber wenn das Ding einmal lief und die Komponenten eingerichtet waren, war das ein wahnsinnig gutes Betriebssystem. Und ich frage mich heute noch, was wäre passiert, wenn Windows nicht die Dominanz weiter fortgeführt hätte und wenn OS 2 gewonnen hätte. Das ist ein sehr interessantes Gedankenspiel.
Das ist genauso bei Commodore, ja. Die Entscheidungen, die damals getroffen wurden, gerade beim Amiga, naja, 1200, 500, 600.
Ja.
Das Problem, was du mit AGA hattest, dann bis der 4000er da war, 3000, ja. Die Entwicklung von Amiga OS, ja, Kickstart. Da sind so viele falsche Entscheidungen damals getroffen worden, ja. Was wäre, wenn?
Ja.
Wie gesagt, ich weine halt heute noch ein Tränchen nach, aber was willst du machen, ja?
Ja, ich weine OS 2 auch noch ein großes Tränchen nach, aber ist halt nicht. Man muss halt mit dem arbeiten, was man hat. Und das ist macOS und das ist nach meiner Meinung.
Und das ist Windows.
Ja, um Gottes Willen. Ich bin Gott sei Dank in der glücklichen Lage, mir aussuchen zu können, mit welchem Betriebssystem ich arbeite.
Ja.
Und ich hoffe nicht, dass ich irgendwann mal sagen muss, dass es dann irgendwann Windows geworden ist. Ja.
Naja, also unser IT-Kollege in der Firma muss sich ja auch mit Windows rumschlagen und die ganze Infrastruktur betreuen. Und privat ist er ja auch überzeugt, der Mac-Nutzer, ja.
Ja, aber ich meine, privat sind ja einige Leute vernünftig, aber beruflich können sie es halt nicht sein, weil es halt die Vorgabe vom Unternehmen ist. Das ist halt so. Ja. Aber es werden auch immer mehr Unternehmen clever und versuchen zum größten Teil oder zum Teil ihre Infrastruktur zu migrieren auf macOS. Ja, das wird immer mehr, stelle ich fest. Gut. Dann lass uns aber doch auch mal über Defizite sprechen, die Apple durchaus hat. Und die Defizite bestehen ja darin, dass Apple immer noch kein eigenes 5G-Modem am Start hat.
Und ja, diese Gerüchte schon wieder.
Und ich sehe das ja mit einer gewissen Ironie und ich greife die ja jetzt schon aus Spaß auf und nicht mehr aus Ernsthaftigkeit, weil ich persönlich den Glauben aufgegeben habe, dass ja jemals ein 5G-Modem oder ein 5G-Chip in einem MacBook sehen werden. Aber die Hoffnung stirbt, wie bekannt, zuletzt. Aber es könnte ja irgendwann passieren. Vielleicht werden wir beide noch Methusalem dabei und erleben das dann irgendwann im Seniorenheim, wenn sie uns dann vor den Kamin schieben. So, hier ist der Bereich, wo sie 5G-Empfang haben. Ah, sehr schön. Zumindest gibt es einen.
Also das wird bei uns wahrscheinlich so der Fall sein im Seniorenheim.
Ja.
Weil klar, 5G, aber hallo?
Mhm. Gibt
Wenn das in dem Tempo ausgebaut wird, wie das die bisherigen Netze, dann wird es wahrscheinlich wirklich Seniorenheim, ja.
Genau. Jedenfalls gibt es einen Bericht, der sich auf ungenannte interne Quellen beruft, die bei Apple ein wenig geplaudert haben. Ja, wie ernst kann man das nehmen, wenn die Quellen nicht genannt werden dürfen? Natürlich, wie ist es das oberste Gebot eines Journalisten? Quellenschutz, kann ich ja alles verstehen. Und die Person möchte natürlich auch nicht in Erscheinung treten, sonst könnte sie wahrscheinlich ihren Hut nehmen. Und die ganze Geschichte mit dieser 5G-Präsenz in MacBooks hängt damit zusammen, wie weit sie mit der Entwicklung kommen, mit ihrem eigenen Modem, weil derzeit müssen sie ja das Zeug noch bei Qualcomm kaufen und das ist im wahrsten Sinne wahrscheinlich für Apple jeden Tag eine weitere Qual, kleines Wortspiel, Modems bei Qualcomm beziehen zu müssen. Und deswegen arbeiten sie ja kräftig daran, eigene 5G-Modems an den Start zu bringen. Und das Thema begleitet uns ja auch sehr lange. Und angeblich soll es 2026 soweit sein, dass die ersten 5G-Modems in die iPhones kommen, dann in die iPads und dann in die anderen Geräte, wie zum Beispiel die Apple Watch etc., alle die logischerweise auch ein 5G-Modem beziehen oder benötigen. Nicht beziehen, sondern dringend benötigen. Und 2028, laut dieser Quelle, soll es dann endlich soweit sein, dass die MacBooks dann mit einem 5G-Modem ausgestattet werden. Tja, bin ich gespannt.
Ja, okay, wenn es die eigenen Chips sind, je nachdem, wie die auch integriert werden in ihre Chips, ist es halt immer die Frage, dann ist er vielleicht drin und dann baust du ihn mit ein. Okay, das ist nochmal so ein Ding. Aber ja, das könnte vielleicht nochmal so ein Thema sein, ja. Weil du ja mittlerweile sowieso eine sehr ähnliche Architektur hast zwischen den einzelnen Geräten. Ja, es ist ja mittlerweile überall Apple Silicon. Deswegen, wenn du so einen 5G-Chip oder die Funktionalität eventuell mit integrieren könntest, dann ist er halt drin. Okay.
Ja. Ich meine, es gab ja im August diesen Jahres schon einen Hinweis, dass ein Patentantrag diesbezüglich aufgetaucht ist und wenn man das jetzt alles so ein bisschen zusammensetzt und sich das alles so ein bisschen schönredet und einen ganz großen Schuss Hoffnung mit in diese ganze Theorie mit reinpackt, dann könnte man eventuell wirklich davon ausgehen, dass wir dann irgendwann mal ein MacBook mit 5G sehen. Es wäre ja auch sehr schön, wenn es wirklich passieren würde, weil, wie gesagt, in der Windows-Welt ist es mehr oder weniger gerade im Business-Bereich, das haben wir auch schon so oft gesagt, weit verbreitet und bei vielen Herstellern gerade, wie gesagt, bei Business-Laptops einfach Standard mehr oder weniger, dass da sogar ein physischer SIM-Karten-Slot drinsteckt, wo man die Dinger einfach mobilfunkfähig machen kann. Ja.
Ich würde sogar sagen, du bist mit WLAN in Deutschland besser unterwegs als mit Mobilfunk im mobilen alle so im Laptop, MacBook-Bereich. Hast du, glaube ich, mit WLAN mehr erfangen?
Kommt drauf an, wo du bist und welche Möglichkeiten du hast, WLAN-technisch gesehen, ja. Speziell, wenn du in diesem plattformübergreifenden studentischen Netzwerk unterwegs bist. Es gibt ja diesen EDU-HUAM-Standard. Das heißt, du holst dir einmal als Student oder als Mitarbeiter einer Universität einen Zugang für das WLAN und kannst dann europäisch gesehen dich in jede Universität einloggen. Dann hast du zum Beispiel sehr guten Empfang, sage ich jetzt mal logischerweise. Diese Möglichkeit hat aber nur eine ganz kleine Bevölkerungsgruppe. Andere WLANs, ja, was weiß ich, Starbucks WLAN oder McDonald's WLAN, keine Ahnung. Da hat man natürlich dann die Möglichkeit, dort reinzugehen. Ob man das natürlich will, ist eine andere Sache. Auf jeden Fall würde ich das
Plus die ganzen Freefunk und die Angebote von unter anderem ja auch Telekom und Vodafone zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja.
Und ich denke, da ist die Abdeckung besser als mit einem Mobilfunkchip, ja, wenn du auf der Autobahn oder mit der Bahn unterwegs bist, das könnte eventuell noch besser funktionieren. Wohl Bahn. Schwierig.
Bahn, hör bloß auf.
Da hast du ja auch viel Negatives in Bezug auf WLAN in der Bahn. Ja.
Nicht nur auf WLAN. Also WLAN ist, denke ich, das kleinste Problem derzeit, was die Bahn hat, aber das ist eine ganz andere Sache.
Ich glaube, gerade je nach Region bist du mit WLAN besser unterwegs.
Auf jeden Fall, das denke ich auch. Obwohl, man sollte sich dann natürlich auch überlegen, gerade wenn man ein öffentliches WLAN benutzt, sollte man dann mit einem VPN reingehen und dementsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen.
Ist meine Meinung. Wenn du beruflich unterwegs bist oder das Gerät nutzt, ist sowieso.
Ja gut, da hast du sowieso einen Firmen-VPN, wo du dich dann reinklingst, etc. Genau. Ja. Aber auch wenn du privat unterwegs bist, sollte man sich vielleicht über einen VPN-Anbieter Gedanken machen. Jetzt wäre es natürlich praktisch, einen passenden Sponsor zur Hand zu haben, wäre eine tolle Überleitung, aber gut, haben wir jetzt nicht.
Ich habe dran gedacht und mir auf die Zunge gebissen, ja, und du haust es natürlich gleich raus.
Siehst du?
Ja, aber du hast schon recht, du hast schon recht. Würde jetzt eigentlich ganz gut passen.
Aber dafür gibt es ja andere Podcasts, die sich nicht so fein sind, permanent ihre VPN-Werbung rauszuhauen.
Aber das ist ein ähnliches Thema wie Backup. Ja, und VPN haben wir selten drüber oder wenig drüber gesprochen in der Vergangenheit. Aber gerade wenn du viel unterwegs bist, oder in der Öffentlichkeit halt auch offene WLAN halt nutzt oder auch dein Starbucks oder McDonald's WLAN, ist ein VPN schon von Vorteil, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Obwohl, definitiv. Augen auf bei der Anbieterwahl, da gibt es auch viele schwarze Schafe.
Das auch. Muss man das sagen. Auch. Es gibt schwarze Schafe und es gibt eigentlich ganz gute Anbieter, die allerdings teilweise auch zu viel versprechen. Gerade wenn es um das Aufzeichnen von IP oder besuchten Webseiten geht. Da hat sich ja in Tests auch herausgestellt, dass einige damit werben, dass sie nichts aufzeichnen, was sie allerdings dann doch aufzeichnen. Also da sollte man schon mit offenen Augen auf die Suche nach einem vernünftigen VPN-Anbieter gehen. Aber da gibt es auf jeden Fall gute Anbieter, ja. Da nennen wir jetzt auch keinen.
Nein.
Da muss man sich schon ein bisschen selbst umgucken, aber es gibt ja so ein paar bekannte große Namen, die immer wieder fallen. Da kann man sich auf jeden Fall mal schlau machen. Ja.
Wir hatten ja auch mal einen Anbieter als Werbepartner und das haben wir dann aber allerdings auch nicht mehr gemacht, die Werbung, weil es dann einfach auch zu langweilig geworden ist für uns und auch für die Hörer, nach meiner Meinung, den permanent das Gleiche zu erzählen. Wir persönlich haben den Anspruch, immer eine gewisse Abwechslung in unsere Werbepartnerlandschaft reinzubringen. Und ich finde, das ist man auch irgendwo seinen Hörern schuldig oder seinen Hörerinnen und Hörern schuldig, da nicht immer das Gleiche zu erzählen, damit es ein bisschen abwechslungsreich ist. Das ist meine Meinung, weil ich freue mich auch immer, wenn ich mal eine andere Werbung höre und meinen anderen Werbepartner höre bei Podcasts, wo ich vielleicht mal was Neues erfahre und nicht immer das Gleiche erzählt bekomme. Aber so sieht das jeder anders. Gut.
Was halt die Rechnung bezahlt, ne?
Ja, aber das ist nicht alles. Weil wenn du dadurch Hörer verlierst, durch monotone Werbepartner etc., dann kannst du natürlich auch durch eine geringe Höreranzahl dann auch wiederum keine Werbepartner generieren. Das ist also so ein Teufelskreis. Also du musst irgendwo die Balance finden zwischen halbwegs interessanten Werbepartnern und zwischen was dir die Rechnung bezahlt. Und Gott sei Dank ist das ja nicht unser Daily Job, den wir hier machen. Für mich ist es vielleicht etwas wichtiger sozusagen als für dich, weil es für mich auch ein Teil meiner selbstständigen Arbeit ist. Für mich ist es schon eine weitere Einnahmequelle oder ein weiterer Standfuß, das muss ich ganz einfach auch dazu sagen. Aber es ist
Gott sei Dank. Das klingt jetzt, als würden wir hier Millionen verdienen mit dem Podcast.
Nein, aber naja, es ist schon für mich ein Standfuß, der zu meinem Lebenserhalt oder zu meinem Leben ja. beiträgt, muss ich ganz einfach sagen.
Ich wollte gerade sagen, die zwei Starbucks im Monat, ja.
Naja, also wenn die Werbepartner nur zwei Starbucks bezahlen würden, dann würde ich ja jetzt nicht die Fahne für Werbepartner hochhängen, muss ich auch sagen. Also das muss sich schon lohnen, ne?
Also du weißt ja, wie teuer die Kaffee oder der Kaffee bei Starbucks geworden
ja,
ist.
Also von daher, gut, so teuer sind sie dann auch wieder nicht. Also ja. Naja, egal.
Ja, dann nimmst du noch was auf die Hand mit, ja, und ruckzuck bist du da.
Okay.
Da ist das Budget aber ganz schön ausgereizt hier, ruckzuck.
Also da muss mein Starbucks-Besuch aber schon ganz lange her sein, damit ich jetzt in die, naja, okay. Gut, aber wie gesagt, für mich ist das
es gibt noch andere Kaffeeketten, ja, die man vielleicht vor Starbucks empfehlen sollte, aber das Starbucks kennt ja jeder, ja. Jeder
ja, du wolltest ja gerade sagen, kennt ja jede Sau, wolltest du gerade sagen.
Ja, ist ja auch so.
Ja, es ist so.
Vor allem sind die ja auch überall. Also du kannst ja durch keine Innenstadt gehen, ohne dass du an so einem Laden vorbeikommst.
Ja, und es ist ja auch nicht alles schlecht bei Starbucks. Also die haben auch durchaus genießbare Produkte, aber es ist teilweise ein bisschen überbewertet.
Wenn wir gerade mal von Kaffee reden, schmeckt mir meine hier zu Hause dann trotzdem noch besser. Aber ja, mache ich mir den Aufwand mit allen extra Sachen, die es halt noch gibt, zu Hause? Nee. Hatte Alexi Bexi zuletzt nicht irgendwie hier so ein Rezept für Pumpkin Spice Latte, irgendwas in die Richtung?
Ich verfolge ihn jetzt nicht mehr so intensiv, sage ich jetzt
ja,
mal.
Ja, es war jetzt auch Zufall, dass ich es gesehen hatte, aber ich glaube, der hatte da so eine Pampe zusammengerührt und war äußerst begeistert von dem, was rauskam. Ja, mache ich halt auch zu Hause nicht. Ja,
ja, das macht man das sich so als Event-Kaffee, hätte ich bald gesagt. Wenn man sonntags mal Zeit hat, dann macht man das mal zum hochwertigen Stück Kuchen oder so. Aber
den trinke ich auswärts.
Ja, aber ich gehe doch so selten vor die Tür. Ich bin noch ein Kellerkind, hätte ich bald gesagt. Ne?
Geh mal wieder raus, Gras berühren. Ja.
Also, ich bin noch menschenscheu, ja, das weißt du doch.
Touch Grass.
Ja, so ist das. Und außerdem
obwohl, Gras berühren tust du ja eigentlich genug, ja. Obwohl, im Moment nicht, aber bis vor kurzem noch.
Ach so, ich dachte, du wolltest sagen, ich rauche es mehr, aber
Nein, Rasenmähen.
Ach so, Rasenmähen.
Ich glaube, da haben wir eigentlich beide genug.
Geraucht oder gemäht? Gemäht meinst du?
Gemäht. Ja. Geraucht, ich rauche kein Gras.
Ja, die Zeiten sind schon etwas länger her, das stimmt.
Also Alkohol und Drogen sind bei mir schon so lange vorbei.
Ja, Alkohol nicht ganz. Aber Alkohol ist ja auch eine Droge. Punkt, ja. Ist so.
Ja,
das ist
ja, genau, dann
Volksdroge Nummer eins, das ist so. Und Zucker ist auch eine Droge. Du kannst auch zuckersüchtig werden.
Oh, komm hier, Zucker ist
Also heute haben wir wieder Off-Topic-Themen. Leck mich an die Füße, Mensch. Gut.
Waren wir eigentlich mit unseren 2028-Chips schon Thema durch?
Wir sind durch. Ich gehe davon aus, das wird irgendwann kommen, weil man muss ja auch an irgendwas glauben. Wenn ich schon nicht an Gott glaube, dann glaube ich wenigstens an die 5G-Chips. Und
und dann also schauen wir die mal. Einzige Möglichkeit, die ich sehe, dass es wirklich kommt, ist, wenn es eigene Chips sind und die sind so, wie gesagt,
embedded in das System,
Genau. Dass, wie gesagt, du den Chip sowieso reinsteckst und ob er dann aktiv ist oder nicht. Alleine, wie gesagt, das jetzt mit als das Argument zu verkaufen, ja, ich denke mal, das wäre eher so ein Feature, was halt jetzt einfach da ist. Ich denke nicht, dass der Apple so einen Riesenfass aufmachen würde.
Weil dafür
weil
sind sie
einfach
zu spät
so,
dran.
Genau. Die sind einfach so spät dran, dass das, glaube ich, nicht jetzt als
das hätten sie irgendwann bei der ersten, zweiten, dritten MacBook-Generation. Da hätten sie das als Fass aufmachen können. Aber doch jetzt
beim
nicht mehr heute.
Beim ersten MacBook Air.
Ja, oder notfalls auch beim zweiten, so als Zucker, so nach dem Motto, kauf das zweite oder als Anreiz, okay.
Oder beim Update, ja, auch wo sie dann die Gehäuseform gewechselt haben.
Wo sie auch diese Klappe losgeworden sind, die Anschlussklappe und so weiter, ja, auf jeden Fall. Ja.
Aber wie gesagt, beim ersten MacBook Air wäre das eigentlich so ein Ding gewesen, dass du sagst, okay, jetzt haben wir hier auch hier Mobilfunk mit drinne, unabhängig.
Aber da hat ja auch Steve Jobs irgendwann so eine Aussage rausgehauen. Ja, wenn wir das gemacht hätten, dann wäre ja das ganze AT&T-Netz zusammengebrochen. Ob das jetzt unbedingt stimmt, keine Ahnung. Also das war auch eine sehr, sehr vage Aussage oder sehr gewagte These gewesen. Der Anteil an MacBooks war da jetzt auch nicht so exorbitant groß, weil die waren ja zum Start sehr, sehr teuer. Wo wir wieder
das
beim Preis
sind. Aber gerade da Apple-User sind halt mit solchen Early Adapter. Und wenn du die Möglichkeit hättest, hätten sie zumindest mal für ein Jahr oder so einen Vertrag gemacht, ja, um da ihre Karte oder ihr MacBook Air halt auch, wie gesagt, über Mobilfunk nutzen zu können. Das hätte, denke ich mal, schon für ordentlich zusätzlichen Traffic noch gesorgt. Vor allem, weil dann du ja echtes Internet auf dem Gerät hast und entsprechende Datenmengen dadurch sausen. Das ist ja nicht so, weil ansonsten hast du es eigentlich mehr im Business-Umfeld, ja, und da, klar, die Leute surfen dann auch vielleicht auch mal, aber da fließen jetzt nicht in dem Maße die Daten übers Netz, wie jetzt hier wahrscheinlich bei so einem MacBook Air-Nutzer, ja. Gerade wenn er dann privat noch Geld für den Anschluss bezahlt, dann nutzt er den auch. Also das hätte schon ein kleines Problem werden können, gehe ich mal davon aus. Aber man hat ja auch gesehen, sie kriegen es hin. Ja, mit dem iPhone hat es ja dann auch funktioniert. Da waren sie ja netzexklusiv am Anfang. Und es hat auch funktioniert. Aber da musste halt auch ordentlich investiert werden ins Netz. Das hast du ja damals auch immer mitgekriegt, was da an Netzausbau beziehungsweise an Aufrüsten und Cell-Tower-Technologie noch investiert wurde. Ja. Also das ist, man darf das wirklich nicht unterschätzen, was für ein Pull, ja, so ein Gerät oder so Technik haben kann. Mhm. Wenn du das halt bei den richtigen oder in der richtigen Gruppe halt einfach platzierst. Und da, wie gesagt, ob das dann wirklich so extrem gewesen wäre, eine andere Frage. Aber das hätte schon, denke ich mal, ordentlich Traffic bedeutet damals, ja.
Ja, gerade auf in Hinblick dessen, dass natürlich, wie du es eben richtig sagtest, mit so einem MacBook mehr Traffic generiert werden kann als mit so einem iPhone. Das ist schon
ja, richtig. Heute auch nicht mehr, weil wenn du YouTube streamst oder ja, so, da klar. Geht auch ordentlich Daten.
Aber damals.
Drüber. Aber gerade mit dem ersten, klar, ja. Du hattest auch YouTube oder so, aber das war ja nicht so wie heute, ja, gerade auch. Ja. Damals war der Content ja noch nicht so hochauflösend wie heute bei YouTube, ja, die Standards haben sich mit den Jahren ja auch weiterentwickelt. Heute hast du 4K-Video auf YouTube, ja, du hast teilweise VR-Videos, du hast Ultra-Wide-Videos auf YouTube, also das ist jetzt nicht Standard. Aber du hast auch Content-Creator, die halt solche Formate bereitstellen. Und wie gesagt, der 4K nimmt zu, definitiv. Es gibt immer mehr Videos auf YouTube, die auch in 4K streamen können. Naja. Das ist Traffic ohne Ende. Ja. Und das ist ja auch die Diskussion jetzt wieder, gerade um da noch mal ein bisschen jetzt vielleicht bei YouTube zu bleiben. Die Diskussion kommt jetzt gerade aktuell wieder auf. Wo sind die alternativen Plattformen?
Ja, die kommt deswegen auf,
nehme ich mal an,
wegen dieser ganzen Adblocker-Geschichte, wegen ihren Werbegeschichten, die sie da jetzt pushen und
genau, wir brauchen einfach Alternativen. Das Problem ist, wer hat denn heute bitte die Millionen, die er im Monat alleine für den Traffic bezahlen kann?
Ja, das
ist richtig. Guck doch mal, wie viel Daten YouTube oder Google, ja, beziehungsweise Alphabet oder welche Rechnungen die kriegen alleine für den Betrieb von YouTube, für den Betrieb von YouTube. Und das darf man nicht unterschätzen. Das muss bezahlt werden. Wie gesagt, dass die Werbung jetzt mittlerweile so überhand nimmt, nicht skippable ist.
Ja.
Beziehungsweise immer mehr, ja, diese 10 Sekunden oder länger durchgeguckt werden müssen. Dass du nicht nur am Anfang oder am Ende, sondern mittendrin 2, 3, je nach Länge des Videos, Einblendungen hast von, das ist ja nicht mehr nur eine Anzeige, 2 Anzeigen, mindestens. In den Staaten kriegst du, hast du jetzt gelesen, dass teilweise getestet wird, bis zu 5 Anzeigen, ja, innerhalb eines Videos. Mhm. Freunde, klar, das macht keinen Spaß. Die wollen die Leute auf das Zahlangebot bringen. Okay. Mhm. Aber klar, wie soll denn bitte heute mit den ganzen, alleine die rechtlichen Auflagen, ja, wie soll denn bitte heute so eine Plattform nochmal Fuß fassen wie YouTube, ja?
Ja.
Wer ist denn bereit, diese Rechnungen zu bezahlen, das Geld zu investieren, alleine schon in die Moderation des Contents, um sicherzustellen, ja, wenn heute du ein Startup in Deutschland hättest, dass es rechtskonform einfach arbeiten kann. Das sind alles so Dinge, die verhindern im Prinzip, dass heute nochmal so eine Plattform überhaupt entstehen kann. Zumindest
das ist
mal mit dem Anspruch, dieses Angebot, die Größe zu erreichen und so erfolgreich zu sein wie YouTube.
Ich denke, das
werden wir so schnell nicht sehen.
Man muss dazu aber auch sagen, dass jetzt nicht unbedingt in allererster Linie YouTube für die komplette Werbung verantwortlich ist. Die Content Creator, die die Größe erreicht haben, dass sie Werbung schalten können, dass sie monetarisiert sind, dass sie an diesem AdSense-Bereich dran teilnehmen. Die können natürlich auch entscheiden, wo Werbespots eingeklickt werden sollen und können das ja konfigurieren pro
Oder
Video.
Haben Einfluss drauf.
Die haben da dementsprechend auch einen gewissen Einfluss drauf. Natürlich kann YouTube bei denen nicht YouTubern, die jetzt nicht an diesem Prozess dran teilnehmen oder die nicht legitimiert sind, daran teilzunehmen, die Werbung selbst schalten und selbst verwalten, ganz klar. Aber Content Creator haben auch einen gewissen Einfluss darauf, wo, wann und wie ihre Werbung geschaltet wird. Das muss man fairerweise dazu sagen. Und manche sind da auch, das merkt man auch, bei manchen ist weniger Werbung drin, bei manchen ist mehr Werbung drin, manche sind da auch ein bisschen gierig und wollen halt ein ganz großes Stück vom Kuchen abhaben. Ist alles auch okay. Ja,
genau, wir machen das Maximale, was geht.
Wir machen das Maximale, was geht.
Viel Sense halt unten rausfällt.
Genau.
Das Problem ist ja auch, dass YouTube ja die letzte, es wird ja immer weniger, was YouTube auszahlt.
Das ist richtig.
Oder das, was du an Views und Klicks und Klicks haben musst, ist ja die letzten Jahre immer gestiegen. Ja,
das merkt man ja auch daran, dass zum Anfang dieser YouTube-Hochzeit, in Anführungsstrichen, die wenigsten YouTuber externe Kooperationen hatten, weil die mit ihrer AdSense-Geschichte relativ gut um die Runden gekommen sind. Und mittlerweile ist es ja obligatorisch, dass die meisten YouTuber sich noch externe Sponsoren suchen oder Placements suchen, um Produkte zu präsentieren. Und das wiederum, diese externe Präsentation von Produkten, das nimmt ja mittlerweile auch zu. Und das nimmt ja auch Züge an, die auch nicht mehr, habe auch schon lange öfter darüber gesprochen, aber die auch nicht mehr im Verhältnis stehen zur restlichen Werbewelt. Ja. Aber okay, andere Sache.
Wo YouTube und auch Twitch versuchen mittlerweile halt, weil das ist ja Geld, was an ihnen vorbeigeht.
Ja.
Wo die versuchen, über ihre Guidelines beziehungsweise über ihre Regeln halt da zu gucken, dass das nicht überhand nimmt, beziehungsweise bestimmte Schwellen.
Kriterien
oder,
erfüllt
oder werden. Arten, genau, ja, nicht überschreitet, ja.
Ja.
Das ist auch wieder so ein Ding, weil das ist ja mein Content, wie ich den außerhalb der Plattform monetarisiere, ist ja mein Ding.
Naja.
Aber auch da wieder, Regeln sind Regeln, ja, die macht der Hausmeister. Nicht der Hausmeister, der Hausherr.
Der Plattformanbieter.
Die Regeln.
Genau.
Ja, genau. Und wenn der halt sagt, ich darf nur, keine Ahnung, Werbung für Schokolade machen, ja, die ich mir halt selbst reinhole, dann, ja,
wie so gesagt, ist das.
Das ist halt nicht meine Plattform.
Genau, und wenn du das da nicht mitspielst,
kann mir nicht gefallen, dann, aber
ja. Dann musst du halt gehen. Fertig.
Genau.
Punkt. Ja. So ist es. Man kann natürlich diese Regeln diskutieren, aber es ist halt Hausrecht. Und solange sich das Hausrecht nicht über geltendes Recht oder staatliche Regularien sich erhebt, ist das alles in Ordnung. Ne? So sehe ich das.
Genau, es muss einem nicht gefallen, aber man sollte sich dann schon an die Regeln halten. Ja.
So ist es. Und ich finde es ja auch, manche Regeln sind ja auch in Ordnung. Also, dass Placements auf jeden Fall gekennzeichnet werden müssen im Video und das finde ich auch vollkommen in Ordnung.
Ja, guck mal, die Diskussion damals im Fernsehen, ja, dass Werbung gekennzeichnet werden muss und sowas, ja.
Ja.
Das war, hallo, ja, das Internet ist auch kein rechtsfreier Raum, ja, also von daher.
So ist es.
So, kleiner Exkurs, YouTube, ja.
Aber noch ein kleines abschließendes Statement zum Thema 12,99 € kostet, glaube ich, die Premium-Mitgliedschaft. Da gibt es ja mittlerweile auch zwei Preismodelle. Es gibt einmal die günstigere Version, die kostet, glaube ich, 5,99 € bei uns in Deutschland und 12,99 €. Ich finde rein persönlich, das
was... Bei 5,99 € nicht trotzdem noch Werbung?
Nee, da hast du dann zum Beispiel den Nachteil, wenn du die App schließt, dass jedenfalls auf den iOS-Geräten, dass dann es nicht weiterläuft, dass dann etc. Also so ein paar Differenzierungen. Das muss halt dann individuell jeder für sich selbst entscheiden, was er an Feature, am Feature-Set benötigt oder an Funktionen benötigt. Aber ist auch nur meine persönliche Meinung, diese 12,99 €, was ich persönlich an Informationen aus YouTube rausziehe, ein wahnsinniger Informationsschatz für mich ist, in allen Bereichen, sei es jetzt Do-it-yourself-Videos, sei es aus dem Bereich Handwerk, sei es aus dem Bereich Informationen, Dokumentation etc., das ist für mich viel mehr wert als zum Beispiel eine Netflix-Mitgliedschaft. So sehe ich das, aber das ist ja auch für jeden eine persönliche Entscheidung und auch eine Geschmacksfrage, wo findet er seinen Vorteil, wo findet er sein Entertainment oder seine Informationsquelle. Also wenn mir persönlich die Werbung auf den Sack gehen würde, dann wäre ich auch bereit, die 12,99 € dafür auszugeben. Ja. finde ich.
Ja, und weil du es eben schon angesprochen hast, YouTube ist ja mehr als Let's Plays und Musikvideos.
Ja, eben. Du musst.
Es ist so viel mehr, ja.
Ja. Du kannst so viele tolle Dinge finden und du kannst dich so gut in gewissen Bereichen weiterbilden. Du musst halt nur die richtigen Content Creator finden und dann kannst du da wirklich einen großen Vorteil rausziehen. Ne? Das ist so.
Ja.
Also ich ziehe da einen größeren Vorteil raus als aus Netflix.
Ja, aber wobei, da ist ja, okay, Netflix ist jetzt die Frage, aber bei Streamingdiensten generell ist ja momentan so das Thema auch wieder Werbung, ja, im Bezahlangebot. Da fängt es bei mir auch schon wieder an, ja.
Ja, also
ich zahle eigentlich, damit ich keine Werbung sehe, Freunde.
ich hab den einzigen Streamingdienst, den ich habe, ist Amazon, und den habe ich nur, weil er bei mir in der Prime-Mitgliedschaft drin ist. Ich habe gar nicht die Zeit dazu, mir irgendwelche Serien anzugucken. Ich finde es immer wieder sehr faszinierend, wie Leute sich stundenlang über Serien unterhalten können. Ich frage mich nur, wo nehmen die ganze Zeit her, diesen ganzen Kram zu verfolgen? Also ich weiß es nicht. Also so viel Langeweile kann ich gar nicht haben.
Guckst du Fernsehen?
Sehr dosiert, sehr wenig. Ich fange an, um 20 Uhr Fernsehen zu gucken. Dann gucke ich die Tagesschau, um jetzt mal so ein Update zu bekommen. Dann gucke ich irgendwo punktuellen Film, der dann irgendwo läuft. Gestern Abend zum Beispiel, da lief Rambo von 1 bis Teil 3. Da bin ich dann mal eingepennt beim dritten Teil, wo der angefangen hat.
In der Zeit hättest du können 6
Netflix, ja, gucken. Aber ich kann auch Film aus im linearen Fernsehen gucken oder auf YouTube gucken oder sonst wo. Ich muss jetzt nicht Netflixen. Ja, und dann gehe ich dann irgendwann so um 23 Uhr ins Bett und lasse mich dann von Markus Lanz nicht, in die Nacht, ins Nachtgebet hineinreden, und das
ja,
war's dann.
Ja, wären auch nochmal 2 Folgen gewesen. Nee, aber du kannst aber Amazon auch eine Serie gucken, ja, also bei Prime. Und wie gesagt, in der Zeit, wo du jetzt Rambo geguckt hättest, hättest du vielleicht je nach Serie 2, 3 Folgen gucken können. Und wie gesagt, bei 6 Rambo-Filmen hättest du vielleicht eine Staffel von der Serie schon durchgebinged. Also
ja, das ist ja auch immer eine persönliche Geschichte. Ich kann auch.
Ja, das nur, weil du sagst, du weißt nicht, wann sie die Zeit haben. Aber wie da jetzt auch, Rambo, okay, das ist nur ein alter Film, da hat jetzt nicht jetzt Überlänge oder so.
Nee, nee.
Aber wie gesagt, da hast du auch schon wieder 2 Teile vielleicht von, oder je nachdem auch 3 Teile von der Serie gesehen.
Ja.
Das geht halt schnell, ja. Gerade wenn eine Serie halt nicht wöchentlich erscheint, sondern alle Folgen auf einmal zum Beispiel abrufbar sind, dann kannst du an so einem Wochenende, je nachdem, auch wenn du vielleicht am Abend nur eine Stunde oder anderthalb Stunden Fernsehen guckst, kannst du an einem Wochenende schon einige Folgenzahlen durchgucken. Das geht.
Ja, das mag sein. Aber für mich bietet das lineare Fernsehen für die kurze Zeit, die ich am Tag Fernsehen konsumiere, genügend Content. Das ist auch ganz individuell. Ne?
Ja, wobei, wie gesagt, du musst ja, dadurch, dass du Prime ja gerade bei dir halt auch mit drin hast, also Amazon Video Prime mit drin hast, bräuchtest du ja noch nicht mal separat irgendwo bei einem anderen Streamingdienst noch Geld zahlen beziehungsweise da gucken, sondern du hast ja auch nicht nur Serien, du kannst ja auch einen Film bei Prime gucken.
Ja,
klar. Das ist ja auch nichts extra. Nee. Das ist ja jetzt nicht so viel Aufwand mehr als jetzt, keine Ahnung, ja, mal kurz durchs Programm zu zappen und zu gucken, da zappst du halt durch Prime, ja.
Ja, klar, alles möglich. Aber wie gesagt, das ist halt auch jeder nach seinem Gusto oder jeder so, wie er das mag.
Ja, klar.
Ich weiß, ich bin Exot. Mittlerweile hat jeder ein Netflix-Abo oder Disney-Plus-Abo, aber okay.
Stimmt, Disney-Plus-Abo habe ich, ja.
Ja, ich auch, aber das ist bei mir in der Telekom-Geschichte mit drin, da konnte man ja irgendwas abschließen, aber ich habe da 2-3 Mal reingeguckt.
Wieder die böse Telekom.
Nein, ich liebe die.
Mit ihrem All-Inclusive-Angebot.
Meine pinken, meine Magenta-Freunde. Unbezahlte Werbung, leider.
Ach, meinst du, mir fallen jetzt die Namen ein? Ulmen und
Ja, ich weiß. Naja, der Kommissar, der ehemalige Kommissar.
Sorry, mir fällt der Name nicht ein. Aber das ist der Christian Ulmen?
Christian Ulmen, ja.
Ja, und sein Kollege da, die doch die Magenta-Werbung machen, ja.
Ja. Na gut,
Ulmen als Fernsehmoderator? Nee, ne? Ja. Wetten das? Nö.
Nö, muss nicht sein.
Nö. Okay.
Auch, ich glaube, das ist auch eine Nummer zu groß. Aber wo wir gerade so viel über Werbung gesprochen haben und diskutiert haben, lass uns über unseren heutigen Werbepartner sprechen. Ganz klar, Werbepartner, Werbung deklariert, ganz groß. Jetzt kommt ein Product Placement, obwohl das hört jetzt Roborock wahrscheinlich gar nicht so gerne, aber ich hätte für das Produkt auch Werbung gemacht, ohne dass sie uns bezahlt haben dafür, weil das Produkt ist so toll und ich habe mich in den letzten Wochen so in dieses kleine Produkt und in dieses kleine praktische Produkt verliebt, dass ich da auch wirklich
Habt ihr schon geheiratet?
Ich habe dem kleinen Putzteufel schon einen Heiratsantrag gemacht, aber er hat jetzt noch nicht geantwortet. Obwohl das Ding spricht ja auch mit mir und das ist super. Also er sagt immer, wenn er gewisse Bedürfnisse hat, zum Beispiel wenn er kein Wasser mehr hat, dann meldet er sich akustisch und wenn der Schmutzbehälter voll ist, dann meldet er sich auch akustisch und wenn der Reinigungsprozess von den Wischbürsten durch ist, dann sagt er auch, ja, der Reinigungsprozess ist abgeschlossen, jetzt mach mal bitte meinen Schmutztank leer. Natürlich auf Englisch, man kann es glaube ich auch umstellen, ich habe es aber gar nicht umgestellt, weil die englische Stimme ist mir relativ sympathisch. Also man hat auch eine gewisse Interaktion, man muss nicht immer auf das Display schauen.
Mit Sprachausgabe?
Ja, mit Sprachausgabe am Gerät, man muss auch nicht die App installiert haben.
Boah, hier Geschäftsidee für Roborock, Sprachpakete wie damals hier bei den ganzen Autonavigationssystemen.
Ja.
Stell dir vor, so Arnold Schwarzenegger.
Ja, und das könnte man die ganze Produktserie etablieren. Ne? Und er gibt ja zum Beispiel auch eine Information, wenn du die eigenen Saugprogramme oder Wischprogramme durchklickst, dann sagt er dir auch, du bist jetzt im Automodus, du bist jetzt im Matschmodus und also du hast dann auch eine Quittungsinformation sozusagen, in welchem Modus du dich gerade befindest. Aber nice. bevor wir jetzt weiter über dieses tolle Produkt sprechen, sollten wir erstmal sagen, über welches Produkt wir heute sprechen und das ist der Duart Pro Kombi, das ist der Saugwischroboter.
Sorry, ich habe schon gedacht, du Putzteufel wäre der richtige Name gewesen.
Ich habe dem Gerät ja auch einen Namen gegeben, weil alle Geräte, die mit mir sprechen, die bekommen irgendwie einen Namen. Also man hat ja dann auch eine gewisse Verbindung mit dem Produkt, gerade wenn man so ein Produkt schätzen und lieben.
Ist es ein weiblicher Name?
Putzteufelchen, das kann man glaube ich auch.
Okay, also das, okay, okay.
Kann man übertragen, ist glaube ich, unabhängig, geschlechtsunabhängig. Und was in der letzten Sendung wahrscheinlich gar nicht so gut herausgekommen ist oder was wir gar nicht so gut herausgestellt haben, dass es ein Kombigerät ist. Das heißt, wir haben einmal einen Akkusauger und einen Wischsauger. Und Kombo ist wie gesagt auch liegt ja schon im Namen und das ist auch ganz wichtig nochmal hervorzuheben, weil es gibt nämlich auch ein Gerät, das nur ein Wischsauger ist, das ist dann auch ein wenig günstiger. Aber wer quasi 2 in 1 haben möchte, wer vielleicht auch etwas weniger Platz daheim hat, der sollte sich für dieses Gerät entscheiden, weil der Umbau zwischen Akkusauger und Wischsauger, also zwischen Trocken- und Nasssauger, da ist ja sehr schnell abgehandelt. Man kann nämlich einfach die Hauptmotoreinheit ausbauen oder abbauen. Das macht man mit einem Klick und dann klickt man auf den Motor, den Schmutzbehälter für die trockenen Geschichten, also den klassischen Schmutzbehälter sozusagen. Und dann setzt man ein Saugrohr an das Saugrohr dann die Motorbürste und man hat das Ding innerhalb von, wenn man ungeübt ist, sage ich jetzt mal, in 30 Sekunden umgebaut. Und wenn man etwas schneller ist und das Ding etwas länger im Einsatz hat, dann schafft man das, wie gesagt, auch etwas schneller. Das ist ja wie bei den Boxenstopps. Je öfter man einen Boxenstopp macht, je schneller sollte es im Normalfall passieren. Aber wie gesagt, die Zeit ist sehr schnell durch und man hat das Ding sehr schnell umgebaut. Man hat dann vorne die Motorbürste. Es gibt noch zahlreiche andere Düsenaufsätze, die dabei sind. Also das mitgelieferte Zubehör ist durchaus sehr umfangreich. Und man hat dann sofort einen Trockensauger zur Hand, der durchaus gute bis sehr gute Ergebnisse liefert. Das ist fairerweise auch jetzt nicht mein Haupteinsatzgebiet, weil ich noch einen anderen Staubsauger habe, weil ich auch noch einen Saugroboter von Roborock im Einsatz habe, den S8 Pro Ultra. Also in erster Linie setze ich dieses Gerät als Wischgerät ein, als Wischsauger und das macht er auch super. Da wollte ich ja nochmal so ein bisschen auf die Erfahrungsberichte eingehen und ich habe festgestellt, dass das nach meiner meiner persönlichen Erhebung in Deutschland gar nicht so verbreitet ist. Die meisten, die reinigen ihr Haus, ihren Haushalt noch mit konventionellen Geschichten, mit einem ganz normalen Wischmopp und bereiten sich dann Wischwasser zu. Und das ist natürlich ein Arbeitsaufwand, der nach meiner Meinung sehr hoch ist, weil wenn man das richtig machen will, wenn man richtig seine Flächen reinigen will, dann sollte man vorher, bevor man die Flächen reinigt, das Ganze ja auch von Staub befreien und nochmal absaugen. Je nach Schmutzgrad bilden sich dann ja auch irgendwo Wollmäuse an den Rändern etc. Also man sollte dann, wenn man das richtig macht, die Laminat- oder Parkett- oder Fliesenoberflächen dann sauber absaugen mit einem Trockensauger. Und dann sollte man den Wischmopp schwingen und das Ganze abwischen und wie gesagt nass reinigen. Und das ist natürlich ein Arbeitsprozess, der sehr aufwendig ist, weil man muss dann erst saugen, den Staubsauger herkramen, dann muss man das Wasser anrichten, hätte ich bald gesagt. Je nach Fläche muss man dann wieder das Wasser austauschen etc. Das ist ein Arbeitsaufwand, der jetzt nicht gerade unerheblich ist. Und mit diesem kleinen Putzteufel, den ich ja seit ein paar Wochen an meiner Seite habe, geht das ja relativ zügig, weil ich habe zwei Arbeitsgänge in einem Arbeitsgang. Das heißt, selbst wenn da Staub liegen sollte, selbst wenn da Wollmäuse liegen sollten, das ist dem relativ egal, weil der saugt das alles in seinen Nasswassertank ein. Mit den 17.000 Pascal an Leistung zieht er das alles wunderbar in sich auf und ich kann quasi zwei Arbeitsgänge in einem Arbeitsgang abhandeln. Dem ist egal, was auf dem Fußboden liegt. Und ja, ich habe auch wieder eine Verschmutzungsszene initiiert. Das habe ich ja beim S8 Pro Ultra auch gemacht. Das heißt, ich habe so ein paar Flächen auf den Fliesen präpariert mit Schmutz, der so eigentlich nicht unbedingt in diesem Verschmutzungsgrad im Alltag vorkommt. Aber ich habe das halt simuliert. Mein schlimmstes Schmutzszenario ist dann ja immer Haferflocken mit Milch und das so ein bisschen angetrocknet. Wenn du angetrocknete Haferflocken auf einer Fliese hast, das ist dann schon heftig. Das etabliert sich dann schon stark auf der Fliese und das habe ich ja auch gemacht. Ich habe das mal so ein bisschen auf einer Testfläche etabliert und das Ding hat das wunderbar alles aufgesaugt. Er hat die angetrockneten Haferflocken mit den zwei Wischbürsten hervorragend aufgenommen. Also die Wischsaugergebnisse sind schon wahnsinnig gut. Und das Ganze, wie gesagt, in einem Arbeitsgang. Und das Schöne ist, du machst dann einfach nur den Schmutzwassertank sauber. Der geht auch sehr leicht zu reinigen. Diesen ganzen Schmutz kippst du dann logischerweise ins Klo, in die Toilette und nicht ins Waschbecken, weil sonst könnte es verstopfen, weil da ja auch große Partikel mit drin sein können etc., je nachdem, was du damit aufsaugst. Und dann spülst du das Ding aus. Die ganzen Filter, die da drin sind, kannst du auch sehr einfach und sehr schnell ausspülen. Und dann stellst du das Ding auf die Ladestation. Dann sagt er schon, setz mal bitte den Reinigungsprozess in Gang. Und dann startet der Reinigungsprozess der Wischrollen. Und dann ist das Ding gegebenenfalls auch wieder voll, der Abwassertank. Und dann siehst du, wie effektiv und wie gut diese Rollen gereinigt werden. Das ist dann nochmal sagenhaft, was aus den Rollen herausgeholt wird. Dann entleerst du das dann nochmal und dann sagt er dir, ja, jetzt schalte mal bitte meine Heizung ein. Dann drückst du auf die Heizungstaste und dann startet der Trocknungsprozess und dann werden die Wischrollen getrocknet. Was ich auch empfehlen würde, weil Bakterienbildung und Geruch, der sich bilden könnte, wenn man die Dinger nicht trocknet oder die Rollen nicht trocknet. Ja, und dann ist das Ding wieder einsatzbereit, weil er lädt dann natürlich gleichzeitig auch den Akku auf und er trocknet dann seine Bürsten. Das wird dann automatisch auch abgeschaltet, die Heizung, wenn der Sensor gesagt hat, die Bürsten sind trocken. Und dann ist das Ding wieder einsatzbereit und du kannst sehr, sehr schnell wieder deine Flächen wischen und saugen. Und das ist ein wahnsinniger Komfortvorteil, den man jetzt hat, weil man in 0, nichts einsatzbereit ist und seine Böden pflegen und reinigen kann, was man ja so mit einer konventionellen Reinigung nicht hat. Weil man dann erst Wischwasser machen muss, seinen Wischmopp fertig machen muss. Und die Reinigungsqualität von einem Wischmopp ist bei weitem nicht so gut wie mit diesem elektrischen Saugeinheit und Bürsteneinheit, die man auf der Unterseite hat. Und noch ein kleinen Pluspunkt dazu. Man kann ja dann auch dementsprechend Reinigungsmittel verwenden. Dazu gibt es einen kleinen Zusatztank. Da füllt man dann die Reinigungsflüssigkeit rein. Es gibt auch Reinigungsflüssigkeiten, die empfohlen werden von Roborock. Die sind aber auch jetzt nicht exorbitant teurer, weil sie auch mit einem Partner zusammenarbeiten. Das ist die Firma Omo. Omo ist ja auch schon ein Begriff in einer konventionellen Reinigungsszene, sage ich jetzt mal. Und in diesen kleinen Zusatztank füllt man dann die Flüssigkeit rein und er sorgt dann für die automatische Dosierung der Reinigungsflüssigkeit. Also man muss sich darüber auch keine Gedanken mehr machen, wie man das dosieren muss. Das macht er ganz automatisch. Ja. Allerdings, wenn man jetzt sehr oft seine Böden reinigt, reicht es teilweise auch, wenn man jetzt nur diese Staubschicht, die sich bildet, abwischen will, wenn man das mit klarem Wasser macht. Da muss man jetzt nicht, nach meiner Meinung, jedes Mal die Reinigungsflüssigkeit reinmachen. Weil man kann ja so schnell mal über seinen Boden wischen, weil das Ding halt so schnell einsatzfähig ist. So. Gut, ich hoffe, ich habe meinen Erfahrungsbericht jetzt hier ausgiebig kundgetan und habe jetzt die Hörer inspiriert, sich da mal mit auseinanderzusetzen, weil es da ja eine große Produktvielfalt gibt bei Roborock. Es gibt immer noch einen Rabatt, 21% auf das Gerät, was ich eben besprochen habe, und sagenhafte 26% auf den S8 Pro Ultra. Im Rahmen der Black Week Geschichte auf Amazon gibt's halt immer noch den Rabatt. Sollte man aber schnell sein, die Black Week, die läuft demnächst aus. Also Hörer, die das jetzt ganz früh hören, die haben wahrscheinlich immer noch einen Vorteil. Und wie gesagt, es gibt auch das Gerät ohne Trockensaugfunktion, nur als Wischsauger, und da ist er dann halt noch ein wenig günstiger. Würde mir persönlich zum Beispiel auch reichen, weil ich das Gerät, wie ich es eben schon sagte, nur im Nassbereich einsetze, nur als Nasswischroboter. Ja, das sind meine positiven Erfahrungen. Es gibt noch einen ganz kleinen Wermutstropfen, der aber auch wirklich nur Jammern auf hohem Niveau ist. Man hat ja die Dockingstation, wo man das Ding draufstellt, und logischerweise braucht die auch Strom. Und das Anschlusskabel, was Gott sei Dank abnehmbar ist und was Gott sei Dank auch ein konventionelles Anschlusskabel ist, also ist ein Euro-Steckerkabel, das ist leider in Grau und nicht in Schwarz. Die Ladestation ist in Schwarz, alles wunderschön, aber es gibt noch so einen ganz kleinen ästhetischen Bruch, weil dieses Kabel halt in Grau ist. Das ist aber Jammern auf ganz hohem Niveau, weil das Kabel habe ich ausgetauscht und Kabel kostet bei Amazon 1,49 Euro und jetzt ist es schwarz und das ist alles in Ordnung. Das ist aber Jammern auf hohem Niveau. Die restlichen technischen Dinge sind hervorragend. Auch die Verarbeitungsqualität ist super. Die ganzen Mechanismen rasten sauber ein. Man hat ein hochwertiges Kunststoff. Auch die Standfunktion, dass der Staubsauger von alleine steht, das rastet alles sauber ein. Der Griff ist sehr, sehr handschmeichlerisch. Die Bedienungstasten sind sehr schön. Man kann sich schnell durch das Menü klicken. Das Display ist sehr hochauflösend. Also, so das Gesamterscheinungsbild ist sehr hochwertig. Deswegen gibt es halt so einen kleinen Punktabzug mit diesem grauen Kabel, weil das so diese Gesamtkomposition von dem guten Gerät so ein wenig stört. Aber wie gesagt, das ist Jammern auf hohem Niveau, was ich hier noch ganz kurz anmerken wollte. Weil ich suche ja immer das Haar in der Suppe. Gut. Das war's mit dem Werbespot. Wir bedanken uns recht herzlich bei der Firma Roborock für die freundliche und entspannte Unterstützung.
So.
Gut, dann lass uns weitermachen in der heutigen Sendung. Was haben wir denn noch? Da haben wir doch noch, oh ja, das nächste Medienereignis haben wir hier noch in unserer Liste, würde ich sagen. Das Interview mit Tim Cook und Dua Lipa, eine britische Sängerin, in der breiten Masse wahrscheinlich bekannt geworden durch einen Soundtrack zum Barbie-Film. Ich glaube, da hat sie so den weltweiten Durchbruch geschafft, dass sie jetzt wirklich weltweit bekannt geworden ist. Da habe ich sie das erste Mal fairerweise wahrgenommen. Und ich muss sagen, das Interview, wo wir gerade beim Thema Zeit sind, wo wir gerade vorhin über Streaming gesprochen haben, das habe ich mir dreimal angeschaut, weil ich dreimal über die Präsenz von Tim Cook in diesem Video nachgedacht habe und festgestellt habe, dass er unwahrscheinlich sich medial im Vergleich zu früheren Zeiten gut präsentiert mittlerweile. Man muss natürlich dazu sagen, wenn man sich die allerersten Interviews anschaut, teilweise noch die Interviews, wo er mit Steve Jobs zusammen auf der Bühne gesessen hat, natürlich grottenschlecht waren. Und da ist der Anspruch, den man jetzt vielleicht heute hat, etwas gesunken und man empfindet diese Steigerung vielleicht, bewertet sie etwas höher, als sie nun vielleicht sind. Aber er ist dort unwahrscheinlich locker und fast schon extrem souverän, würde ich sagen. Hast du dir das Video angeschaut?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Nach meiner Meinung eine Sehempfehlung. Knapp 45 Minuten, 44 Minuten und ein paar zerquetschte. Es sind natürlich viele Dinge wiederholt worden, wie so sein Tagesablauf ist, dass er morgens fokussiert ist auf seinen Sport, dass er früh aufsteht. Das hat er ja alles schon mal irgendwo kundgetan. Hier hat er das etwas lockerer präsentiert. Dass er vom Zeitungsträger halt zum CEO gekommen ist, so ein bisschen sein Werdegang das kennt man ja auch alles schon. Mehr oder weniger wurde das hier etwas souveräner und noch lockerer verpackt als sonst. Aber was ich jetzt hier so ein bisschen herausarbeiten wollte aus dem Video, er hat das erste Mal so ein wenig konkreter über seine Nachfolge gesprochen in diesem Video. Und wie es so aussieht. Er hat vorweg, Spoiler, er hat keinen Namen genannt. Das wäre ja auch, denke ich, strategisch sehr unklug, wenn er jetzt schon seinen Nachfolger benennen würde. Er ist darauf eingegangen, dass einige Kandidaten bereitstehen innerhalb des Konzerns und einige Kandidaten parallel darauf vorbereitet werden. Sowohl für einen geordneten Rückzug, hätte ich bald gesagt, wie auch für einen ungeordneten Rückzug. Das heißt, wenn jetzt ein Unfall oder irgendwas passieren sollte, dann sind natürlich auch die Leute, Mitarbeiter darauf vorbereitet oder wie gesagt mehrere Mitarbeiter, die dann eventuell oder nicht nur eventuell, wo dann der eine dafür auserkoren wird, sein Nachfolger zu sein. Er hat auch betont, dass sie darauf Wert legen, dass der Nachfolger aus dem Konzern kommt, aus dem Unternehmen kommt. Halte ich persönlich auch für richtig. Obwohl es ja in der Vergangenheit Diskussionen darüber gab, in den Medien, ob es nicht interessanter wäre, von extern einen reinzuholen, um da frischen Wind reinzubringen. Kann gefährlich sein. Man sieht es ja in der Historie bei Apple, wenn man daran denkt, dass der Mr. Scully von Pepsi mal am Ruder bei Apple saß. Das ist ja auch mehr oder weniger in die Hose gegangen. Also ich denke, sie tun gut daran, Mitarbeiter aus den internen Kreisen als Nachfolger zu nehmen. Ja, das sind so die Informationen, die er bekannt gegeben hat und was man daraus ziehen konnte. Ja gut, er ist 63. Das ist natürlich ein Alter, wo man über Abschied nachdenken kann. Ne? Oder?
Kann man. Apple ist auf jeden Fall gut daran beraten, Gedanken sich zu machen, auch für einen Ernstfall. Klar, du brauchst auf jeden Fall jemanden oder am besten mehrere, die halt den Laden übernehmen können. Ob die das dann vorübergehend machen oder wirklich dann fest als neuer CEO, ist die andere Frage. Aber sie müssen sich da ja Gedanken machen, ja. Das ist jetzt groß keine Überraschung. Ja. Mehrere, wie gesagt, auch sehr gut, ja, weil du weißt ja nie, wenn dir was passiert und ihr zusammen im Flieger gesessen habt, ja, und der abstürzen sollte, ja, dann ist vielleicht der Nachfolger auch weg. Also von daher mehrere, definitiv sinnvoll. Es hat jetzt so keine Wellen geschlagen, ja, dass irgendwo jetzt wilde Spekulationen losgetreten wurden, ob er aufhört, ja, wer die Nachfolge wird. Mhm. Wie gesagt, ich hatte das Video jetzt noch gar nicht gesehen und habe jetzt auch so in der Presse jetzt nichts groß drüber gelesen. Also von daher
aber das Video
anscheinend ist nichts Akutes.
Nein, das war auch sehr global gesprochen. Ich meine, das sind ja alles Maßnahmen, die irgendwo, wie du es eben schon sagtest, auf der Hand liegen, dass so ein großer Konzern natürlich auch sich vorbereitet darauf, wenn der CEO überraschend ausscheidet oder vielleicht verstirbt etc., dass natürlich für die Nachfolge gesorgt ist. Das wäre ja fahrlässig, wenn das nicht der Fall wäre.
Ja. Wer spekulieren will, ja, mein Gott, die Management-Ebene ist ja bekannt, Ja, man kann sich da ja auf der Seite durch die Bilder klicken und sich dann Namen raussuchen. Also einer davon wird's werden. Ja, von daher, mein Gott, guck mal, damals, ja, die Diskussion oder die Spekulationen, die da hattest mit Johnny Ive, beziehungsweise mit, wie hieß die Dame nochmal, die doch von extern kam, die da auch im Gespräch war?
Barbara Ahrens.
Die allerdings das Unternehmen jetzt auch schon wieder verlassen hat.
Barbara Ahrens war das.
Genau, die war ja auch mal kurzzeitig gerüchteweise im Gespräch, da die Nachfolge anzutreten. Mhm. Mein Gott, warum nicht? Ja, wie gesagt, sie ist nicht mehr da, also von daher kommt sie wahrscheinlich eher nicht in Frage. Aber es intern macht definitiv Sinn. Ja, es ist ja auch immer die Rede davon von Apple University. Die Leute wissen, wie Apple tickt. Die haben quasi Apple verinnerlicht.
Ja.
Und leben auch das Mantra, ja, was Apple ja immer wieder predigt, mit integriert, ja, wie gesagt, alles aus einer Hand. Wir sind für den Kunden da, ja, Privacy, ja, egal. Das Thema, von daher macht es auf jeden Fall mehr Sinn, als extern zu gucken. Wobei, extern würde ich nie ausschließen. Ja, du weißt nie, über welchen Kandidaten du da mal stolperst. Wen ich ausschließen würde, ja, der sich da ja auch mal ins Gespräch gebracht hat, ja, Elon Musk, um den bösen Namen zu erwähnen, das, denke ich mal, ist ein Kandidat, der wird noch nicht mal, wenn die Hölle zufriert, in Frage kommen. Der sich auch definitiv mit seiner Geschichte bei X disqualifiziert hat. Ja.
Absolut,
Der sich ja gerade damals, bevor auch die Gerüchte mit Project Titan und so aufkamen, ja, in Stellung gebracht hatte mit Tesla, ja, der sich dann gerade aufgrund der Gerüchte da ja immer mal wieder ins Gespräch gebracht hat. Und es wäre ja so ein Fit, ja.
Naja.
wo ja auch durchaus Wall Street gesagt hat, ja, hier können wir uns alles vorstellen. Und was ja aus meiner Sicht glücklicherweise nie passiert ist, ja. Und ansonsten, ich denke, wir haben noch ein paar Jahre mit Tim Cook. Wir haben da ja vor einigen Monaten ja schon mal drüber gesprochen.
Ja, klar.
Wie gesagt, meiner Meinung nach haben wir noch einige Jahre mit Tim Cook vor uns.
Also 2 Jahre denke ich auf jeden Fall noch und vielleicht auch ein paar Jahre.
Ich denke länger.
Meinst du?
Also ich denke länger. Wenn da gesundheitlich oder privat nichts dazwischen kommt, dass er irgendwo da halt mehr Zeit mit Familie etc. verbringen will. Okay, ja, das könnte nochmal so ein Grund sein. Aber ansonsten denke ich nicht, dass seine Motivation irgendwo kränkelt, dass er sich da zurückziehen will, solange da nicht irgendwo Druck entstehen sollte.
Mhm.
Jetzt auch intern, beziehungsweise auch gerade extern aus der Wall Street oder wo auch immer her, ja, oder aus dem Board, dann stehen uns da, denke ich mal, noch mehr als 2 Jahre mit Tim Cook, oder haben wir noch mehr als 2 Jahre an Tim Cook als nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Gesicht von Apple.
Mhm.
Ich denke mal, sollte es doch dazu kommen, ja, dass sie vielleicht wirklich planen, hier irgendwie 2-3 Jahre, dann werden wir die nächsten Jahre auf jeden Fall definitiv immer wieder mal dasselbe Gesicht irgendwo sehen.
Ja.
Sei es jetzt WWDC, sei es Produktvorstellungen, irgendwo werden sie da schon jemanden holen. Greg Federighi war ja auch immer mal so ein Thema.
Wäre ja, mein persönlicher Lieblingskandidat, muss ich ganz ehrlich sagen.
Air Force One als Chef von Apple, ja. Wie gesagt, der war ja Phil Schiller, wollte es anscheinend, oder denke ich mal, hat keine Ambitionen jetzt unbedingt. Ich könnte ihn mir schon vorstellen. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass er die Ambitionen unbedingt hat, jetzt Chef und auch das Gesicht unbedingt jetzt so zu sein. Du hast ihn ja auch schon lange auf keiner WWDC mehr gesehen, ja. Beziehungsweise nicht mehr so in dem Umfang wie früher.
Naja, auf der WWDC, wo ich anwesend war, da war er ja sehr präsent, mehr oder weniger. Greg Federighi.
Ja, aber ich denke mal, da würde sich eher ist halt schwierig zu sagen. Ich denke nicht, dass er da jetzt unbedingt Klar, wenn er berufen wird oder wenn, ja, warum nicht, aber ich denke nicht, dass er da.
Also ich glaube, er wäre eine gute Präsentationsfigur für Apple und auch eine gute Identifikationsfigur in der Öffentlichkeit, weil er sehr charismatisch ist. Er hat eine wahnsinnig gute Präsenz, eine wahnsinnig gute Ausstrahlung. Ich kann es ja auch sagen, ich habe ihn ja live erlebt, ein paar Meter vor mir mehr oder weniger, und er hat eine wahnsinnig gute Präsenz, eine wahnsinnig freundliche, warme Ausstrahlung. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass er gut Apple repräsentieren kann, aber zum Repräsentieren ist ja nicht alles. Ne? Er muss natürlich auch Führungsqualitäten haben, und ob er die wirklich hat, das kann ich nicht entscheiden oder das kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Tim Cook hat seine Führungsqualitäten auf jeden Fall bewiesen. Er hatte am Anfang keine Repräsentationsqualitäten, die sich aber in den Jahren wahnsinnig aufgebaut haben, und mittlerweile ist er mir richtig ans Herz gewachsen als CEO von Apple, und der hat sich wahnsinnig positiv und gut entwickelt. Das ist meine Meinung. Das hätte ich nie gedacht, dass man so große Entwicklungsschritte machen kann. Gutes Medientraining, gute PR-Abteilung, ein guter PR-Aufbau, das haben die wirklich gut gemacht. Absolut. Muss ich sagen.
Ja. Eddie Q?
Zu alt als Nachfolger.
Meinst du?
Ja, zu alt.
Meinst du? Weil der ist ja, denke ich mal, auch nicht ohne. Also der könnte schon. Ne?
Ja. Aber ob das
oder die... Oder Greg Joswiak wahrscheinlich eher noch. Hm?
Joswiak, ja.
Aber ich denke Craig Federighi hätte gute Chancen. Es wäre auch ein gutes Gesicht, denke ich mal, für Apple. Aber da stehen, also da gibt es so viele gute Mitarbeiter. Wie gesagt, Eddie Q wäre noch eine Lösung. Eventuell sogar, also wir haben ja noch im Vorstand die Catherine Adams. Ja, das denke ich mal, wenn es eine Frau werden sollte, wäre eine Möglichkeit. Wie gesagt, den Greg Joswiak darf man nicht unterschätzen. Ja, der ist ja auch noch da. Da gibt es so viele, sogar Jeff Williams.
Jeff Williams wird ja sehr heiß gehandelt, heißer als Joswiak.
Den darf man auch nicht irgendwie vergessen. Ja, also wie gesagt, da gibt es so viele gute Mitarbeiter bei Apple.
Ja.
Da wird sich definitiv was finden. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit vielleicht so ein Hardware-Kollege eine Chance hat, aber wir haben ja da auch noch hier den, wie heißt er dann, Hardware-Entwicklung, Hardware-Engineering, wie heißt denn der Kollege nochmal? Den haben wir doch auch schon öfters gesehen. Irgendwas mit John. Mir fällt der Nachname jetzt nicht ein. Aber den hättest du ja, oder die, was hättest du, den hätte Apple ja noch. Mhm. Also da gibt, wie gesagt, da gibt es so viele Namen und Gesichter. Ja, wie gesagt, Phil Schiller dürfen wir auf keinen Fall vergessen.
Auch schon relativ alt.
Ja, aber das, mein Gott, das muss ja nichts heißen, ja.
Ja, wie gesagt, bei Craig Federighi, da habe ich das Gefühl, dass er auch etwas mutiger ist, mal neue Wege einzuschlagen. Tim Cook ist ja relativ, in Anführungsstrichen, konservativ vorgegangen, was ja durchaus auch erfolgreich war. Absolut, wahnsinnig erfolgreich, muss man sagen. Aber so der richtige Mut und die richtigen mutigen Entscheidungen, die haben Tim Cook so ein bisschen gefehlt, weil er so mehr Zahlen driven ist, sage ich jetzt mal, und ja auch aus einem ganz anderen Bereich kam. Der ist ja der Logistiker, der kam aus der Kette, aus der wie aber heißt es, Lieferkette heraus.
Aber aus der Ecke käme ja auch der Greg Joswiak, ja. Der ist quasi genau. Marketing oder Worldwide Marketing. Wäre ein ähnlicher Werdegang, ja, nicht unbedingt jetzt auch Hardware oder Software. Wäre auch nochmal so ein Kandidat, aber ich denke mal, wer eine unheimliche Entwicklung die letzten Jahre ja durchgemacht hat, ist der Craig Federighi. Also von seinem ersten Auftritt bis jetzt, also der, vielleicht finden ihn manche zu sehr geölt, ja, von seiner Entwicklung her, weil mittlerweile läuft er ja wie eine Maschine, ja.
Aber ich bin ja großer Fan von ihm, und wie ich sage, ich habe den ja ein paar Meter vor mir gesehen, und der hat eine wahnsinnige Präsenz, der Mann, eine wahnsinnige Ausstrahlung.
Er hat sich unheimlich entwickelt. Auf der Bühne hat er sich unheimlich entwickelt.
Ja, und er ist wahnsinnig charismatisch, offen und nett. Also der hat so eine super tolle Ausstrahlung, kann ich nur sagen. Also gesagt, Tim Cook und Greg Federighi, die haben beide sich wahnsinnig gut entwickelt, kann man so sagen. Ja. Aber das sind ja auch nur Dinge, die wir wahrnehmen, und wir wissen ja nicht im Ansatz, wie seine Führungsqualitäten sind von Greg Federighi. Das können wir alles gar nicht beurteilen. Das
ja, okay, da gehört ja mehr dazu als jetzt die Präsenz auf der Bühne.
Ja, sage ich ja, ja eben. Das sind,
der
das
kann ja so sympathisch sein, wie er will, genau. Aber ob er eine Firma wie Apple leiten kann, ist genau. eine ganz andere Frage.
Da hört mehr dazu, klar.
Das genau, da gehört ja. mehr dazu. Deswegen, also da darf man, denke ich mal, so jemanden wie Jeff Williams halt nicht vergessen. Der ja. ist jetzt nicht unbedingt so das Gesicht nach außen hin.
Ja.
Aber ich denke mal, gerade von den Abläufen her hat er auch einen sehr guten Überblick über Apple.
Ja.
Könnte so ein Kandidat sein. Wie gesagt, inwieweit, ja, es sind ja keine Namen gefallen, zu Recht. Ja, das wäre viel zu früh, wenn sie wirklich noch nicht jetzt kurzfristig, beziehungsweise die nächsten 2-3 Jahre damit irgendwo was machen wollen, weil das, wie gesagt, in der Position, es ist ein börsengeführtes Unternehmen, das muss ja alles mit entsprechendem Vorlauf ja dann auch bekannt gegeben werden. Da wäre es jetzt viel zu früh, weil du weißt auch nie, was bedeutet das im Markt draußen. Ja, wir sind jetzt hier, wir bereiten, keine Ahnung, X, Y und Z sind jetzt dabei, in Anführungszeichen eingearbeitet zu werden. Ja, und der Markt würde ja wahrscheinlich dann auch schon reagieren. Ja, das muss ja alles nicht sein. Ja.
Jedes falsche Wort kann negative Auswirkungen haben.
Ja, und vor allem, das kann auch zu Prozessen führen. Ja,
ja.
Weil wenn jetzt irgendwie, wie gesagt, da eine Lisa Jackson oder so angesprochen wird als Nachfolge, und das gefällt Wall Street nicht, ja, dann kann mal die Apple-Aktie zu 10-20% einbrechen und dann hast du auf einmal die ersten Klagen am Hals, ja, von Großak oder von Aktionären. Das
klar.
Solche Schuhe braucht man sich nicht anziehen. Ja.
Jede Aussage, die er da getätigt hat, die war extrem gut überlegt und ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses Interview vorher auch mehr oder weniger im Groben abgesprochen worden ist. So nach dem Motto, das will ich erzählen, das will ich nicht erzählen, wenn du mich das fragst, dann werde ich dir darauf keine Antwort geben, etc. Das ist alles gut überlegt. Auch wie weit er private Dinge äußern möchte, das wurde alles vorher abgesprochen. Da ist jetzt, das Interview ist jetzt kein Zufallsinterview, als ob wir uns jetzt mal irgendwie einen Firmensprecher von Seagate einladen würden oder sonst was, wo man unbereitet spricht, sondern das ist alles gestaged, das Interview ist bestens durchgeplant gewesen, das kann man sagen oder kann man von ausgehen, egal wie souverän und wie gut das auch präsentiert worden ist, davon muss man aber ausgehen, so viel Realist muss man sein, dass das ein durchgeplantes Interview gewesen ist, ganz klar, weil Tim Cook und Apple überlässt nichts dem Zufall, das ist auch gut so, davon ist auszugehen. Obwohl, wie gesagt, auch die Interviewgeschichte von der Sängerin, die hat mich positiv überrascht. Also ich hätte sie nicht so, oder ich bin da so ein bisschen mit einem Vorurteil reingegangen, aber das hat die sehr gut gemacht. Okay, das dazu. Dann haben wir noch ein ganz kleines Thema, was ich eigentlich gar nicht reinnehmen wollte, weil ich denke, es ist ein bisschen zu früh, jetzt schon über das iPhone 16 zu sprechen. Aber es sind dann angebliche Bilder aufgetaucht von einem Akku, der in das iPhone 16 Pro reinkommen soll, also in die Pro-Serie. Und der Akku hat eine Besonderheit. Der Akku hat eine Metallschale. Er ist also mit Metall ummantelt und hat auch eine etwas andere Bauform und auch eine etwas andere Anschlusstechnik, obwohl die Anschlusstechnik eigentlich sekundär ist. Das Wichtige ist ja diese Metallschale, die das Akkusystem ummantelt. Und das ist ein Kühlkörper oder ein Element, was die Wärme etwas besser ableiten soll. Und das lässt darauf hindeuten, dass Apple da ein wenig gegensteuert, weil das Pro Max und auch das Pro weniger, aber das Max halt mehr. Das hat ja aktuell, ich will es nicht sagen, Wärmeprobleme, aber das hat so ein wenig in gewissen Einsatzbereichen thermische Probleme. Das hat sich etwas gemildert mit den Updates, die gefahren worden sind. Man hat das etwas besser in den Griff bekommen, aber man kann, wenn diese Bilder wirklich echt sind, man kann davon ausgehen, dass Apple in der nächsten Generation ein paar mehr Vorkehrungen treffen wird, um Wärme besser abzuführen, um bessere Wärmeableitungsmaterialien oder Elemente einzuarbeiten, davon ausgehen, dass sie sich jetzt besser um die Wärme kümmern werden. Ja, kann natürlich auch sein, dass es alles gefaked ist und dass man derzeit nur auf diese Probleme irgendwie eingeht und dass man halt solche Bilder initiiert oder solche Akkus einfach sich zusammenbastelt und da ein wenig mehr Bass und mehr Aufmerksamkeit erzeugen will aus der Leaker-Szene heraus. Kann alles möglich sein, keine Ahnung, wie echt diese Bilder sind oder nicht. Ich fand es halt nur ganz interessant. Sollten sie echt sein, ist es halt ganz interessant, sagen wir es mal so. Dann gab es von Ming-Chi Kuo nochmal eine Aussage bezüglich der Periscope-Kamera. Die soll jetzt auch in das Pro-Modell reinkommen und nicht nur exklusiv für das Pro-Max-Modell sein. Da hat er seine Aussage revidiert, weil er hat ja gesagt, das soll auch bei der nächsten Generation exklusiv für das Max-Modell sein. Er hat es aber begründet, warum das jetzt möglich sein soll, weil die Geräte etwas größer werden. Das Pro-Gerät soll von 6,1 auf 6,3 Zoll gehen und da hat man halt wieder den Punkt, diese etwas größere Bauform ermöglicht es auch, die Periskopkamera dort unterzubringen. Und das Pro Max soll von 6,7 auf 6,9 Zoll Größe hinaufgehen. Das sind so die Informationen bezüglich der Displaygröße. Ja. Irgendwann ist ja auch mal gut mit der Größe, weil irgendwann hat man dann auch ein Tablet.
Ja. Mein erster Gedanke war, jetzt wird es langsam wieder Zeit für ein Mini.
Kann ja sein. So ein Pro Mini.
Das wäre dann auch schon wieder groß. Ja, wobei das Mini ist gestorben. Ich denke nicht, dass wir da wieder eine Rückkehr sehen zum Mini.
Ja.
Ja, klar, Telefone werden immer größer. Ja, das war ja auch so ein Trend, dem konnte sich Apple ja dann doch nicht entziehen. Aber irgendwann hört der Spaß auf. Ja, du hast ja gesagt. Ja, du hast, wobei wir teilweise auch schon gesagt haben, bei manchen Geräten oder auch beim Max, ja, das ist langsam, oder es wird zum Tablet. Ja. Was brauchen wir noch, ein iPad Mini? Bei 6,9 stellt sich die Frage langsam wirklich, ja. Klar, du hast nochmal ein anderes Bildschirmverhältnis, ja, aber trotzdem.
Ja, irgendwann wird es dann auch vom Gewicht her kritisch, sage ich jetzt mal, und auch von der Handlichkeit.
Ja, mein Gott, klar, man hat sich an das Gewicht jetzt mittlerweile gewöhnt, ja, und jedes Gramm gespart ist natürlich fein, aber guck mal, was du früher für Telefone in der Hosentasche getragen hast. Die haben ja wesentlich mehr gewogen. Die Größe. Ich finde die Größe wirklich so ein Ding. Also für ein Smartphone knapp 7 Zoll ist schon. Klar, über die Jahre hat man sich da auch an die Max gewöhnt und an die Plus, aber das ist eine Größe, ja, okay, da bin ich vielleicht einfach zu alt für, aber ja, da schleppst du ja wirklich so ein Tablet mit dir rum. Ja.
Das ist so. Und ich sag ja immer wieder, das ist ein Jahreszeitenproblem. Im Winter habe ich gar kein Problem, das Telefon irgendwo unterzubringen. Jacken-Innentasche oder Sakko-Innentasche oder auch Jacken-Außentasche etc. Aber ich bin halt nicht der Freund davon, der sich das Ding in die Jeanshose reinschiebt, in die Jeanshosentasche. Erstmal ist das für das Gerät nicht gut, Kratzer etc. pp. Und irgendwann ist es dann auch mal nicht mehr bequem. Wenn man muss darauf achten, wenn man sich hinsetzt, dass man es aus der Tasche rauszieht. Es drückt dann irgendwo. Also ich bin kein Hosentaschen-Telefon-Verstauer, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt nicht mein Fall. Bin ich wahrscheinlich auch einer der wenigsten, weil ich sehe immer wieder, dass die Leute sich das Ding aus der Hosentasche rausziehen.
Das ich auch übrigens. Ja.
Ist wohl sehr weit verbreitet. Ich mache das nicht.
Doch, doch.
Okay.
Okay, ich habe jetzt auch kein Max oder so, aber trotzdem.
Naja, ich habe ja das Plus. Passen. Das Plus ist ja genauso groß wie das Max. Von der Größe her, von der Display-Diagonale 6,7 Zoll und ich verstaue das nicht in der Hosentasche, ist mir zu unbequem. Ja, aber gut. Wir werden sehen, was uns die nächste Generation bieten wird. So, dann sind wir eigentlich fast durch mit der heutigen Sendung. Ich betone fast, wir haben wieder was ganz Tolles für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben nämlich ein Gewinnspiel am Start. Das haben wir in der letzten Zeit öfter. Hängt auch damit zusammen, dass wir ja so die 600. Folge haben und dass wir so ein paar Gewinnspielwochen am Laufen haben. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass sich einige Hersteller bei uns einfach melden. So hat es auch die Firma Seagate respektive Lassie getan. Die haben bei uns angeklingelt und haben gesagt, Mensch, ihr hattet doch letztes Jahr die Gewinnspielwochen. Habt ihr die dieses Jahr wieder? Und da habe ich gesagt, jo, die haben wir dieses Jahr wieder und die sind im vollen Gange. Und dann hat der Kollege von Seagate gesagt, ja, wir wollen euch auch was in den Lostopf werfen. Oder besser gesagt, wir wollen euch auch was bereitstellen für eure Gewinnspielwochen. Und das haben sie dankenswerterweise auch getan. Sie haben zwei interessante Produkte in den Topf geworfen. Das ist einmal die Lassie Mobile Drive, 2 Terabyte. Die haben wir ja auch schon mal ausführlich im Hardware-Review gehabt. Übrigens, das Produkt läuft bei mir als Time Machine-Einheit hinter einer AirPort Extreme, immer noch zuverlässig im Dauereinsatz. Stündliches Time Machine-Backup wird auf dem Ding gemacht.
Wo kann man so eine AirPort noch kaufen?
Bei eBay gebraucht, aber nicht mehr neu. Aber das Ding läuft noch stabil, die AirPort Extreme und somit auch die Platte, die dort hinter angeschlossen ist am USB-Port und macht stündlich Time Machine Backups. Also läuft bei mir im Dauereinsatz, kann ich durchaus sagen. Übrigens laufen bei mir stabil einige Seagate respektive Lassie Produkte ohne weitere Probleme seit Jahren. Toi, toi, toi. Wir wissen ja alle nach den aktuellen Geschehnissen der Marktbegleiter, wie wichtig und gut stabil laufende Speichersysteme sind. Okay, aber zurück zum zweiten Preis. Das ist quasi das Sahnestückchen, was uns hier Lassie bereitgestellt hat. Das ist nämlich die Lassie Rugged RAID Pro in der 4 Terabyte Version. Das ist ein 2,5 Zoll RAID System. Hier sind 2x2 Terabyte Festplatten verbaut, die man als RAID betreiben kann. Einmal im RAID 0 oder im RAID 1 Modus. Wie gesagt, einmal gespiegelt und einmal im Performance Modus. Und das Ding ist, wie gesagt, in der RAID-Version vorhanden, nicht in der RAID-Version, in der RAID-Version auch, sondern in der RUCT-Version. Erstmal super stabil und zweitens mal eine hohe Datensicherheit, wenn man sich dann halt für den gespiegelten Modus entscheidet. Also ein sehr kompaktes, portables Mini-RAID-System. Und als Sahnehäubchen, das Ding hat noch einen SD-Kartenleser an Bord. Also eine kleine, feine, portable Speichereinheit, die man auch im RAID-Modus betreiben kann. Hatten wir auch schon mal besprochen. Ganz tolles kleines System. Ja, diese beiden Dinge können jeweils zwei Hörer gewinnen. Also es gibt zwei Gewinner. Die Teilnahme ist wie immer ganz einfach. Eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de. Mensch, nach 5 Jahren Geek-Café habe ich immer noch Probleme, unsere Domain hier zu nennen. Das ist ganz traurig. Gut, wir bedanken uns ganz recht herzlich für die freundliche Unterstützung bei der Firma Lassie.
Ja, dankeschön.
Gut, dann sind wir doch durch irgendwie mit der heutigen Sendung.
Ja, durch bin ich sowieso.
Ah ja, ist auch heute relativ kompakt. So, wo ich gerade sehe, 1,55, wir sollten jetzt auch wirklich zumachen, damit wir nicht wieder Probleme mit unserem Radiosender bekommen. Wir laufen ja jeden Donnerstag um 22 Uhr im Stadtradio Düsseldorf oder im Radio Düsseldorf und deswegen haben wir da einen Timeslot von 2 Stunden und den wollen wir auch nicht überschreiten.
Genau.
Dann sage ich, wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Jawohl, bis dann.
Jo, ciao. Tschüss.